Freunde des gepflegten Herrengedecks, es ist endlich wieder soweit. Die dritte Runde der Stammtischphilosophen steht an. Natürlich wieder mit mir, dem Thomas, unter Twitter, vielleicht auch dem einen oder anderen als der Poppe bekannt. Und weil es ja am Stammtisch dann auch immer mal hin und her geht und mal der da ist und mal der nicht, ist heute ein neuer Philosoph in unserer Runde. Ich freue mich ganz besonders, den Dennis zu begrüßen. Hallo Dennis.
Ja, schönen guten Abend, Thomas. Ob ich natürlich das Prädikat des Philosophen schon verdient habe, ich würde sagen, ich bin mal heute Praktikant.
Du bist so ein Fremder, der mal in die Stadt kommt und mal auf ein Bierchen kurz Rast macht erstmal.
Genau, hatten wir letztens erst noch, ne, auf das eine oder andere Faust vorbeigekommen und heute dann quasi schon der Ernstfall. Ja, was ist los mit dem Felix?
Ja, Felix ist, hat was mit einer Frau, also hat Probleme mit einer Frau und zwar mit Alice.
Oh, kommt da nicht normalerweise hier Brad Pitt vorbei und regelt das?
Ich habe ja eben schon gesagt, er soll Marcel Davies anrufen, aber der hat mit Alice ja nichts am Hut. Der kommt ja, der geht ja erst wieder, wenn das Problem gelöst ist. Hat er Angst gehabt, dass er einzieht und er darf keine Untermieter anscheinend in die Wohnung nehmen.
Oh, okay.
Und ja, scheint wohl Alice rumzuspacken. Deswegen leider die Folge erst heute, deswegen leider auch ohne Jägermeister, wie angekündigt, aber aufgehoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich verspreche weiterhin in der nächsten Folge dann Jägermeister zu trinken für jedes Mal, wo ich den Browser oder Google oder irgendwie irgendwas benutzen muss, wird ein kurzer Jägermeister getrunken.
Ja. Thomas, du weißt ja, wie das mit den Diäten ist, ne? Wann beginnen die meisten Diäten?
Am nächsten Tag.
Ganz genau. Und so ist das anscheinend auch mit eurem Jägermeister. Das ist immer die nächste Folge. Sonntag saß ich ja auch hier auf heißen Kohlen und habe gedacht, wann kommt denn die dritte Folge? Wann kommt sie denn? Ja.
Jetzt. Ich war bereit, der Jägermeister war kühl. Ich hatte nur kein Schnapsglas, ich hätte aus
der Flasche, ja.
Ja, Flaschenlippen oder hier 0,2er Cola-Glas halt. Und das ist ja fatal, ne? Dann überschätzt man sich dann, glaube ich, gerne mal.
Thomas, ich sag auch mal so, wenn der edle Spender gewollt hätte, dass du aus kleinen Gläsern trinkst, hätte die ja mitgeschickt. Das hat dann, glaube ich, einen Grund, dass er nur die Flasche geschickt hat.
Das ist richtig. bevor wir hier weiter philosophieren, du machst das ja schon in bester Philosophenmanier eigentlich, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du denn so?
Ja, ich bin der Dennis, komme aus dem schönen Leverkusen und ja, bin auch in der Podcast-Welt sonst noch so ein bisschen unterwegs. Und wir haben ja auch schon mal zusammen zum Beispiel hier Meine wahre Liebe, deinen Fußball-Podcast, haben wir ja schon mal zusammen gemacht. Und ja, da bin ich natürlich heute sehr gerne, nachdem meine Freundin auch den Daumen hoch gegeben hat, mir also hier das Okay gegeben hat. Das ist ja immer die höchste Instanz, muss man wissen. Wenn auch die Freundin Ja sagt, dann kann man hier so einen Spaß mitmachen. Und ja, ich bin mal gespannt, was mich heute erwartet. Die ersten zwei Folgen sind ja schon sehr gut angekommen, wenn ich das so richtig verfolgt habe.
Oh ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Die erste Folge war ja noch nicht bei iTunes und bei der zweiten Folge waren wir tatsächlich auf iTunes neu und empfehlenswert auf der Startseite. Also das ist dann schon, haben natürlich einen guten Zeitpunkt erwischt, weil die ganzen großen beliebten Podcasts jetzt teilweise auch in der Sommerpause sind. Wir haben jetzt so ein bisschen die richtige Nische und Lücke entdeckt, um da reinzuspringen, aber es scheint anscheinend zu gefallen. Du als anderer Podcast-Profi weißt ja, an Kommentaren lässt sich sowas nicht messen. Das ist leider immer im Verhältnis zur Hörerzahl sehr wenig. Auch da kann ich gar nicht oft genug aufrufen, kommentieren. Aber ich sehe es ja dann doch auf dem Server, wie viel da an Datenmenge runtergeht. Und das war dann schon im dreistelligen Gigabyte-Bereich. Und das ist natürlich amtlich.
Ja, stammtischphilosophie.de ist ja die Seite. Und da soll ich die Hörer und Hörerinnen jetzt schon direkt anscheißen oder später?
Das können wir eigentlich direkt machen. Jetzt, ne? Und später.
Der Thomas nimmt sich ja hier auch ganz viel Zeit. Und genauso wie wir das ja auch mal, da kann man ja mal eben 30 Sekunden investieren und hier einen kleinen netten Kommentar. Das muss ja nicht so umfangreich wie zum Beispiel beim Hirsemann sein. Aber so einen kleinen Kommentar oder auch so, wenn man hier mit seinem iPod, iPhone oder iPad gerade am Rumspielen ist. Auch in iTunes. Ich glaube, da würden der Thomas und der Felix sich auch sehr freuen, wenn man da mal hier auf diese 5 Sterne klickt und so eine kurze Bewertung dahinter lässt. Also ganz, ganz kleiner Zeitaufwand, aber mit ganz, ganz großer Freude, die Thomas, Felix dann haben. Also da möchte ich jetzt hier zur dritten und dann auch erst recht zur vierten Folge, aber so einiges sehen von den Hörer und Hörerinnen, die dann auch noch mehr geschätzt werden von uns allen.
Der Kommentar ist das Brot des Podcasters.
Ganz genau.
Du bist auch podcastingmäßig unterwegs, hast du ja gesagt, und zwar in einem ganz speziellen Gebiet, wo viele wahrscheinlich so in unserem Alter, also ich bin ja 30 und du gehst ja bist auch so in der Ecke unterwegs, auch 30, glaube ich, gell? Und wo viele dann auch in Jugenderinnerungen gleich schwelgen werden, wenn du das Thema ansprichst.
Ja, Thema, wo man eigentlich in unserem Alter dann vielleicht schon eher mit dem Kopf wieder schüttelt und sagt, ich bin sehr eng verbunden mit dem Thema Wrestling. Und da werden jetzt natürlich den einen oder anderen hier so Hulk Hogan und weiß gar nicht, wen kennt man denn da noch?
Ric Flair. Undertaker.
Den Undertaker.
Jeder kennt den Undertaker. Du kannst mit Leuten reden, alle Altersklassen, alle, also ab 30 aufwärts oder ab 25 aufwärts, egal wo die herkommen, egal was die jetzt machen, egal was die früher gemacht haben, wenn du irgendwie auf Wrestling kommst, ach, kämpft der Undertaker noch? Was? Der kämpft noch.
Ja, das war übrigens auch bei meinem Schwiegervater so, oder Schwiegervater in Spee, der dann auch immer so, ja, der Undertaker, und dann sagt meine Freundin immer, ja, der kämpft immer noch, was? Der hat doch schon damals hier, wo ich das noch mit meinem Vater geguckt habe, da hat der doch schon gekämpft. Und also so gewisse Leute kennt man dann doch immer, und es ist ja mittlerweile auch in der deutschen Fernsehlandschaft wieder einigermaßen verankert, auf Sport 1 läuft's und natürlich breit auf Sky. Und ja, wir machen da einen ganz netten Podcast, nennt sich Reds. Geht jetzt nicht mal, ich würde sagen, so 51% geht es tatsächlich ums Wrestling. Der Rest ist dann wirklich so off-topic. Und wo jetzt hier die Stammtischphilosophen ja gegründet haben, wir haben jetzt den Männerabend an den Start gebracht, auch ganz frisch bei iTunes. Das ist quasi so, muss man sich vorstellen, wie die Stammtischphilosophen Aftershow-Party. Das heißt, wir holen dann wirklich die alkoholischen Getränke raus und dann geht's los. Und wo du gerade sagst, jeder kennt Wrestling, wir haben bei diesem Männerabend sogar einfach mal wild durch die Gegend angerufen und haben dann Leute einfach zum Wrestling gefragt. Einfach dann in Nürnberg mal jemanden an der Hotelrezeption angerufen und haben den mal gefragt, was er denn denkt, wenn jetzt der gegen den kämpfen würde, wer gewinnen würde. Und Thomas, du kannst anrufen, wo du willst. Jeder kennt Wrestling. Man gibt zwar nicht zu, aber der sagt dann, ja, kenne ich. Hm? Ja, der und der gewinnt. Ach, Axel Schulz ist der Ringrichter. Ah ja, okay, ja, der ist für den und den und so. Also es ist wirklich, glaubt man manchmal gar nicht so.
Ja, es ist der Wahnsinn. Und es ist so ein bisschen wie der Playboy, gell? Also keiner gibt's zu, aber ich weiß ja nicht mal, was daran so verwerflich sein soll. Ich gucke das ja auch sehr gerne, du weißt es ja selbst. Ich bin ja auch dann so einer, der gerne mal nachts um 2 aufsteht sonntags, wenn er am nächsten Tag arbeiten muss und trotzdem noch bis um 5 irgend so ein Live-Event guckt und da richtig Spaß hat und richtig abgeht und richtig mitfiebert. Und ja, es ist irgendwie auch so ein bisschen nochmal Kind sein, finde ich.
Ganz genau. Also viele haben da, glaube ich, auch noch einfach so ein verstaubtes Bild, was man so vom Wrestling an sich hat. Das ist ja auch nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren war. Das ist ja auch alles moderner geworden. Dann treten hier Flo Rida und was weiß ich treten auf. Also es ist schon so ein bisschen, ja, fast wie es damals war mit Hulk Hogan. Da war ja auch dann Mr. T zum Beispiel dabei. Denn da gab es ja auch diese Wrestling und dann diese Pop-Kombination. Und das ist heute, geht auch wieder in die Richtung. Also wer vielleicht lange kein Wrestling mehr geschaut hat, einfach vielleicht mal bei Sky oder bei Sport 1 vielleicht einfach mal wieder reinschauen, ist doch ganz lustig. Auch wenn es natürlich, Thomas, und ich hoffe, ich schockiere dich nicht, es ist abgesprochen.
Was?
Ja.
Und die Augen bleiben die wirklich nicht stehen, also bleiben die stehen, wenn man schielt? Und erschrocken wird dabei?
Oh, meine Mama hat immer, wo ich klein war, immer wenn ich noch klein war und geschlafen habe, hat immer meinen Kopf hochgehoben und das Ohr angedrückt, weil die hat immer gedacht, wenn das Ohr dann so umgeknickt ist beim Schlafen, dann gibt es Segelohren.
Und geholfen hat's nix.
Ich kann nicht Usain Bolt laufen, weil meine Mama das nicht oft genug gemacht hat, wahrscheinlich.
ich will noch kurz beim Wrestling bleiben. Felix hat letztes Mal ja gemotzt, ich würde so viel meinen anderen Podcast da ein bisschen zu sehr behypen, Popper and People. Aber wer sich da ein bisschen in diese Wrestling-Thematik reinhören will, der soll natürlich zum einen euren Podcast hören, einfach mal Wrestling im Fernsehen gucken oder mal mein Interview mit Alex Wright hören. Du hast es ja auch angehört. So der einzige Deutsche, der es wirklich international geschafft hat, groß rauszukommen. Jetzt auch eine eigene Wrestling-Schule und Promotion im Nürnberger Raum hat. Ich glaube, da kann man sich ganz gut auch als Laie mal reinhören, was das überhaupt heißt, worum es eigentlich geht, was hinter den Kulissen passiert, wie viel da eigentlich an Arbeit und an Opfern drinsteckt, da eine große Karriere zu machen.
Du hast mir, da muss ich ja erstmal mit dir auch wieder schimpfen, du hast mir ja so ein bisschen versaut, habe ja auch immer gedacht, ewig, oh, machst du mal ein Interview mit Alex Wright? Dann habe ich gehört, was du mit ihm gemacht hast, das Interview, und seitdem macht es für mich gar keinen Sinn mehr, Alex Wright noch zu interviewen, weil da war wirklich alles drin, halt nicht so dieses klassische Klischee, blablabla, sondern wirklich auch mal, ja, dass er halt nach Amerika gegangen ist und dann da auch einfach mal die erste Zeit im Hotelzimmer auf dem Boden geschlafen hat bei anderen Wrestlern, weil er sich einfach nicht leisten konnte. Und also auch für Leute, die jetzt vielleicht mit dem Wrestler Alex Wright so gar nichts anfangen können. Einfach mal wirklich interessant, wie das so ist, wenn man nach Amerika geht und da probiert, sich was aufzubauen, dass das auch nicht alles so von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 so funktioniert. Also das war wirklich sehr, sehr toll. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Pop and People, Alex Wright.
Ganz genau. Und aufbauen ist ja auch so ein Stichwort. Wenn du da bist, müssen wir einfach darüber reden. Du warst im Fernsehen, du warst auf der großen Bühne und du warst nicht irgendwie bei irgendeinem Popel-Spartensender, sondern du warst auf RTL zu sehen. Und zwar im Nachmittags-Assi-Programm.
Nein, ganz genau, im Vormittagsprogramm.
Okay, da wo noch die ganzen Studierten und so dann gucken.
Ganz genau, das ist nämlich der feine Unterschied. Es gibt einmal die Sendeschiene vor Punkt 12 und einmal nach Punkt 12. Also zwischen Punkt 12 und den RTL-Nachrichten abends, hier der Herr Häkel mit seinem Wetter und Peter Klöppel und so, das ist ja, das kann man ja nicht gucken hier, was sich, das ist ja alles gestellt und die Schulermittler und was weiß ich alles. Vormittags hingegen, meine Freundin und ich haben mitgemacht bei unsere erste gemeinsame Wohnung und das ist ja noch so ein bisschen so Kuschelfernsehen, ne, wo dann die Mama zu Hause die Wäsche bügelt und das so ein bisschen guckt und so, ne. Das ist ja was ganz anderes.
Du meinst da, wo die Harzer noch schlafen?
Ganz genau. Oder gerade zum Kiosk sind, Bier holen.
Oder so, genau. Ja, kannst du mal, darfst du überhaupt was erzählen? Hast du da Knebelverträge unterschrieben, die dich zwingen, bei Aussagen in der Öffentlichkeit dann einen Millionenbetrag an RTL zu überweisen? Oder darfst du davon berichten?
Das natürlich schon, diese Knebelverträge habe ich natürlich unterschrieben, aber du nennst mich einfach heute weiter bei meinem Pseudonym Dennis. Mhm. Und dann, dann klappt das schon. Ja, das fing an, dass, ich weiß gar nicht, ich habe das auch mal ab und zu gesehen, weil es ja auch einfach süß produziert ist, ne? So durch die rosa Brille und die lieben sich so und so toll. Und habe gedacht, okay, schreib mir mal hin, weil meine Freundin kam oder kommt immer noch aus Berlin und wir wollten halt zusammenziehen und Berlin, Leverkusen, das ist halt dann schon so eine Strecke, wo man dann auch so denkt, boah, kostet auch bestimmt ein bisschen was. Und habe da einfach mal eine E-Mail hingeschrieben. Und das Interessanteste war, was erstmal zurückkam, wo ich somit nicht gerechnet hatte. Ja, hört sich gut an. Wenn ihr eine Wohnung habt, sagt Bescheid. Und ich denke nur so, okay, die Sendung basiert doch darauf, dass man eine Wohnung sucht.
Ja.
Ja, aber man kann sich praktisch erst bewerben, wenn man schon die Zusage für eine Wohnung hat.
Dass die nicht mehr suchen müssen für dich.
Ganz genau.
Dass auch die Gewissheit da ist, dass du eine Wohnung hast.
Ganz genau. Also das war das Erste, was feststand. Dann kam eine Dame von, ja nicht von RTL, sondern die haben das natürlich ausgegliedert an eine Produktionsfirma. Die kam dann zu uns nach Berlin, hat so ein Vorgespräch gemacht mit Kamera. Und damit dann nachher auch nicht die Vollassis sitzen oder die keine zwei Sätze am Stück sprechen können. Ein kleines Vorgespräch gemacht und so weiter. Und dann, weiß ich gar nicht, nach einer Woche oder anderthalb hat die sich dann auch wieder gemeldet, hat gesagt, ja, oder die schicken das dann an RTL. Und RTL sucht sich dann tatsächlich, weil die schicken dann 20 Bänder ein und RTL sucht sich aus 20 7 aus, keine Ahnung. Und sagt, ja, würden die gerne machen. Und insgesamt waren das dann 4 Drehtage. Und die Pointe direkt wegzunehmen, das allerletzte, was wir gedreht haben, in diesem ganzen Dreh, war, was in der Sendung als allererstes kam.
Die Wohnungssuche quasi.
Die Wohnungssuche und was so ein bisschen das Problem darstellt, es werden halt immer 2 Wohnungen in der Sendung oder zu 90% werden sich immer 2 Wohnungen angeschaut. Überraschenderweise, die erste wird nicht genommen, die zweite wird dann genommen. Und wir hatten wirklich die ganze Serie schon gedreht. Wir wohnten halt schon in unserer Wohnung, wir hatten hier schon die Nachherbilder gemacht und es fehlt halt immer noch die erste Wohnung, die wir uns angucken und sagen, ach nee, die nehmen wir doch nicht. Und der Makler, der das dann gemacht hat, der wusste von nichts. Der dachte halt, wir suchen wirklich eine Wohnung und RTL begleitet uns dabei. Und das war halt dann schon ein bisschen schwierig, weil das war dann in so einem Hochhaus und eine total versiffte Wohnung. Und wir mussten wirklich so tun, so, ja, vielleicht nehmen wir die ja. Und also es ist natürlich schon teilweise gestellt. Also jetzt nicht so, weiß ich nicht, wir sind schon, meine Freundin und ich sind wirklich zusammen. Also wir sind da nicht gecastet worden. Aber so manche Sachen, ja. Jetzt. Da gab es halt zum Beispiel eine Szene, weil halt immer auch so, ja, was heißt, ja.
Ja, nee, erzähl ruhig weiter.
Weil immer auch irgendwelche, was heißt, Unstimmigkeiten, so kleine Konflikte sein müssen. Das heißt, bei uns ging es zum Beispiel darum, welcher Schreibtisch kommt in die neue Wohnung? Weil wir hatten natürlich dann beide einen, ihre oder meiner. Wie sollen die Räume gestrichen werden? Der eine möchte dann eine grüne Wand, der andere möchte eine weiße Wand und sowas. Da wird natürlich dann schon drüber gesprochen und da wird auch gesagt, ja, okay, überlegt euch doch schon mal was, wo ihr vielleicht nicht so einer Meinung seid. Weil 30 Minuten, wo dann alle sagen, ja, super, so und das machen wir. Also das ist natürlich schon so ein bisschen gewollt.
Und ihr hattet ja diese Geschichte darin, dass du die Wohnung allein angeguckt hast und deiner Freundin dann per iPhone Bilder geschickt hast und sie dann dir quasi vertraut hat, dass die toll ist.
Das war übrigens tatsächlich so, weil meine Freundin nicht mehr so viel Urlaub hatte, dass sie jetzt einfach von Berlin hätte hier rüberkommen können und Wohnung angucken. Man kennt das ja, dann hat man mal montags, mittwochs und freitags irgendwie dann einen Wohnungsbesichtigungstermin. Und ich kannte mich halt hier in Leverkusen schon ziemlich gut aus, wusste auch, wo wir ungefähr eine Wohnung brauchen, wie groß die sein soll, was die kosten soll und so weiter. Hab mir die dann tatsächlich angeschaut und sie wusste es wirklich nicht. Also das ist in der Serie so, also in dem Dreh. Und das war auch in Wirklichkeit so. Sie hat die Wohnung erst gesehen, als wir hier mit dem Umzugswagen ankamen, also in live. Sie hatte natürlich dann schon Bilder gesehen, aber das war natürlich schon spannend. Das war auch so ein bisschen, gefällt es ihr denn jetzt wirklich oder auch nicht?
Okay, was würdest du als Fazit mitnehmen von diesem ganzen Ding? Also war das ein Spaß? Habt ihr da auch Kohle gekriegt? Würdest du es nochmal machen?
Schwierig. Also mit so ein bisschen Abstand würde ich auf jeden Fall sagen, Ja, nochmal machen müsste ich es nicht, aber ich bereue es jetzt auch nicht. Also wir haben insgesamt 500 Euro für den Dreh gekriegt. Wir haben dann halt auch den Umzugswagen umsonst gekriegt. Das wäre halt auch nochmal irgendwie so bei 400 Euro hätte das gelegen. Dann noch hier so ein bisschen Kleinigkeiten, Farbe und ein Wandtattoo und sowas. Also ich sag mal so knapp 1.000 Euro geldwerter Vorteil. Und ja, die kann man natürlich bei einem Umzug dann auch gut anders investieren als halt in so Sachen wie Umzugswagen und sowas. Also das hat sich, daher ging es schon gelohnt. Meine Freundin war halt so ein bisschen angenervt dann, ne? Weil es dann natürlich, es hält dann einfach auch ein bisschen auf, ne? Wenn du irgendwie Sachen packst oder Sachen runterträgst und dann sagen, ach Mensch, du hast jetzt schon das Wasserbett runtergetragen, um Gottes Willen, das müssen wir doch filmen, geh doch nochmal hoch oder so Kleinigkeiten. Also es hält natürlich ein bisschen auf oder wenn es dann heißt, ja, was weiß ich, wir sind dann sonntags in Berlin losgefahren mit dem Umzugswagen und konnten dann halt auch noch nicht sonntagsabends in die Wohnung rein, weil das Filmteam musste ja dann auch erst zurückfahren und hat dann gesagt, okay, wie machen wir das, dass wir dann montags morgens natürlich dann zusammen in die neue Wohnung gehen, ja, dann zu meiner Mama, bei meiner Mama eine Nacht geschlafen und so. Also es waren schon ein paar Sachen dabei, was so den Umzug an sich verzögert hat, aber ich fand es jetzt nicht schlimm, also es hat aber jetzt auch nicht so gesagt, dass ich jetzt morgens mit Bauchkrümmeln aufgewacht bin und habe gesagt, juhu, heute wird gedreht.
Ja, aber gut, so ein Tausender, ich meine, das sind halt mal locker, lass mal umrechnen.
Ja, da musst du schon 125, eine Woche arbeiten gehen,
also ne? so 125 bis 200 Kästen Oettinger sind es schon, ne?
Oettinger übrigens diese Woche für 3,99 Euro im Angebot. Warum ich das sage, mein Podcast-Kollege, der Nico, ist ein sehr großer Verfechter von Billigbier und dann natürlich auch des Oettingers. Und ja.
Der MSK Nico, der Massestadt Klasse Nico.
Ganz genau, ja. Ah, das war verrückt. Nee, aber das war sehr schön. Und aus diesem ganzen Dreh halt mit dieser Firma, diese Produktionsfirma, die das für RTL gemacht hat, unsere erste gemeinsame Wohnung, da hat sich halt auch noch, das war dann für mich so das Schönste, im Anschluss noch ergeben, dass die halt auch noch die machen noch mehrere Programme, machen halt auch für Fox. Das nennt sich, weiß ich gar nicht, Urlaubstester oder sowas. Und weil die halt mit uns so zufrieden waren und das alles so gut geklappt hat und wir so schön mitgemacht haben und halt auch mal, weiß ich nicht, ich habe ja dann auch gerne mal so eigene Ideen eingebracht, ne? Wenn dann halt gesagt haben, oh, lass uns das doch so und so machen, das fanden die dann auch ganz okay. Und haben wir halt im Anschluss dann noch das Angebot gekriegt, doch 2 Wochen nach Thailand zu fahren und da noch so ein bisschen 2, 3 Hotels anzuschauen, zu testen. Und das haben wir natürlich dann auch noch gerne mitgenommen.
Heidewitzka.
Ja.
Fair. Also ich muss ja auch sagen, ich würde so ein Format auch gerne mal testen. Man muss halt schon im Vorfeld gucken, wo man mitmacht, denke ich. Ich glaube, das ist jetzt eine sehr einfache Geschichte für euch gewesen. Da kommt man nicht viel falsch machen. Es gibt ja genug Sendungen, wo du schnell und auch eigentlich definitiv als Assi dargestellt wirst oder viel verdreht wird. Das ist ja bei diesen Sendungen nicht so ganz der Fall, also bei der Sendung jetzt speziell. Bei Frauentausch wäre ich zum Beispiel vorsichtig, denn da kann es dir immer passieren, dass du mitten in den Dreharbeiten merkst, oh, wir sind die Assi-Familie. Es ist immer dieses 50-50-Risiko, dass halt eine finden, die sie gut darstellen und im Zweifel, wenn die halt so Familien haben, die relativ normal sind, wird halt einer als dumm hingestellt. Das ist einfach das Problem.
Das ist ja, weil du nicht, letztendlich nicht weißt, was machen die im Schnitt. Und das war auch so, wir haben das, der Umzug war im August und es ist ausgestrahlt worden dann im April. Also eine relativ lange Zeit auch dazwischen. Und dazwischen hat man sich natürlich dann auch mal immer wieder eine Serie angeschaut von unserer ersten gemeinsamen Wohnung. Und da kam dann tatsächlich auch mal die ein oder andere Folge, wo dann zum Beispiel ein Mädchen als eine komplette Superzicke dargestellt wurde. Ne? Mhm. Und dann denkt man sich natürlich schon so, gehen die jetzt auch hier in die Schiene so mitten im Leben und probieren jetzt irgendwie da die Leute. Also du hast ja auch gesehen, ich glaube, wir sind beide ganz gut eigentlich weggekommen. Hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, wenn du natürlich die Redakteure irgendwie die ganze Zeit anzickst und hier irgendwie wie die Diva, was weiß ich, wenn die sagen, oh, wir würden gerne um 10 Uhr anfangen und dann machst du um 10 Uhr die Tür auf und sagst, nee, jetzt muss ich aber erst noch eine Stunde mich schminken und so. Dass die dann sagen, boah, die geben, wenn die es dann schneiden und vertonen, dass die dann sagen, boah, ey, die hat uns so genervt, der drücken wir jetzt aber mal einen rein. Das finde ich fast schon menschlich, weiß ich nicht. Aber kann man machen und wie gesagt, bei uns hat es ganz gut hingehauen. Aber so bei Mitten im Leben und Frauentausch, du sagst es, das ist glaube ich schon, dich kennt ja dann auch jeder. Das sind ja wirklich auch diese, unsere erste gemeinsame Wohnung, das gucken knapp 1 Million Leute pro Tag im Schnitt und das ist, läuft morgens um, weiß ich gar nicht, 11 oder 11:30. Wenn du dann wirklich abends bei Frauentausch dabei bist und Frauentausch wird ja auch gefühlte 400 Mal immer noch wiederholt, wenn du dann, du bist ja dein Leben lang, dich erkennt ja jeder, du kannst ja nicht mehr zum Rewe gehen, ohne dass die dich angucken und sagen, ach ja, hier.
Bist du mal erkannt worden, dass jemand, bist du der, habe ich heute auf RTL gesehen oder sowas?
Ich war beim, den Sven, kennst du ja auch, den Sven aus Hannover, war ich auf dessen Geburtstag und ich komme da hin und da waren halt auch ein paar Leute, die ich jetzt so nicht kannte und ein Mädchen guckt mich an und sagt, boah, dich habe ich doch letzte Woche im Fernsehen gesehen. Okay, weil es ja eigentlich dann wirklich vormittags läuft und da denkt man ja wirklich, sind halt nur die alleinerziehenden Mütter oder sowas zu Hause. Aber doch, das kam tatsächlich vor, ja.
Gegenfrage dann gleich, arbeitslos oder Ferien, ja?
Ja, ganz genau. Krank gewesen wahrscheinlich.
Krank, ja, genau. Immer krank. Arzttermin.
Genau, ja.
Ja. Das ist ja wie wenn ich für die Zeitung oder fürs Fernsehen Umfrage auf der Straße mache. Die Leute ansprechen, haben Sie mal kurz Zeit ich würde Ihnen gerne mal eine Frage zu dem Thema stellen. Ah, Arzttermin. Also die Arztpraxen müssten so überlaufen. Warum sagen Leute nicht einfach, Entschuldigung, kein Bock? Ist ja kein Problem, einfach nur, nee, danke, kein Bock.
Wie stehst du denn zur Praxisgebühr?
Wie ich zur Praxisgebühr stehe? Grundsätzlich finde ich es okay, um damit irgendwie eben diese immensen Kosten aufzufallen. Ich finde generell, dass das ganze Gesundheitssystem überholt gehört, aber habe natürlich auch keinen gescheiten Lösungsansatz. Das ist ja das typische Stammtischgemecker. Das muss anders werden, aber ich weiß nicht wie. Ich finde einen Zehner noch okay. Also ich glaube, einen Zehner hat jeder. Gerade die am lautesten motzen, sind halt auch die am Tag 2 Schachtel Kippen rauchen. es ist doch wirklich so.
Ja. Ja, das Problem, was sich ja so ein bisschen rausgestellt hat und was man vorher halt auch einfach nicht bedacht hat, so rum, weniger die 10 Euro, sondern dass einfach auch gerade bei den Senioren so ein bisschen so eine Flatrate-Mentalität aufkommt. Mhm. Die sind halt am 1. April krank, denken dann, boah, jetzt habe ich ja die 10 Euro bezahlt und nutzen dann auch dieses Quartal aus, um permanent zum Arzt zu gehen. Und das hat man halt vorher nicht so bedacht. Und deswegen steht es ja jetzt anscheinend auch auf der Kippe, dass man sagt, ja, okay, das bringt uns nichts, weil jeder, der dann einmal die 10 Euro bezahlt hat, geht das ganze Quartal laufend nur noch zum Arzt, um halt für sich persönlich das Gefühl zu haben, oh, jetzt war ich 15 Mal beim Arzt für die 10 Euro, jetzt hat sich's gelohnt.
Also ich bin generell einer, der selten zum Arzt geht, bis nie. Also ich glaube, für mich, wenn ich jetzt am 31. krank bin oder recht heftig krank bin sogar, würde ich mir sogar noch überlegen, einen Tag zu warten, weil die Chance, also wenn es neue Quartal dann anfängt, weil die Chance doch groß ist, dass ich noch nicht beim Arzt war und den Zehner dann fürs neue Quartal mir reinhängen quasi. Aber eigentlich ist es schon sinnvoll, dass halt auch die bezahlen müssen, die hingehen, und zwar in der Dauer und Häufigkeit, wie sie hingehen. Es ist schwierig, dieses ganze System auch, wie viele Medikamente bezahle ich wann und wie oft und wo hört dann irgendwie die Grundversorgung auf und wo fängt dann irgendwie noch Bonussachen an. Das ist ganz schwierig. Mittlerweile zahlst du ja eh, egal was du kriegst, eigentlich mal locker einen 10 oder einen 20 drauf.
Ja, vor allen Dingen, ich würde mal sagen, aus persönlicher Erfahrung, so 95% der Krankheiten kann dir auch der Apotheker behandeln. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob man so wirklich ausgefallene Krankheiten hat, aber im Normalfall habe ich mal einen Schnupfen, eine Grippe, Magen-Darm, und dann war es das auch schon. Wenn ich da zur Apotheke gehe und sage, ich habe das und das, ja, da brauche ich eigentlich nicht zum Arzt gehen. Wenn ich jetzt natürlich 42 Grad Fieber habe, dann vielleicht doch was anderes, aber wie gesagt, so 95% zumindest der Krankheiten, die wir vielleicht in unserem Alter haben. Also da brauche ich nicht zum Arzt, da gehe ich zum Apotheker und sage, oh, ich habe hier das und das. Und dann weiß der auch, was der mir geben muss.
Also ich habe meinem Apotheker ja so ein geheimes Zeichen ausgemacht. Das ist so ein leichtes Nicken. Und dann weiß der genau, fuck du akut. Die Hämorrhoiden sind wieder da. Und dann wird halt einfach so ein diskretes braunes Tütchen aus dem Schrank rausgeholt. Und dann ist die Sache geregelt. Also man muss da auch keine Scheu haben und warten, bis es mal leer ist da oder so. Ja, so wie es in Sexshops ja diese schwarzen Einkaufstüten gibt, wo jeder weiß, dass dann irgendwas...
Also ich sag generell dann immer, ja, meine Freundin hat die und die Symptome.
Genau. Ja. Ich frage für einen Freund.
Also ganz genau.
In Foren. Ich glaube, 80% der peinlichen Fragen im Internet werden für einen Freund gestellt. Das ist
außer bei Dr. Sommer.
Da, natürlich. Ne? Zum Beispiel, ich habe bevor mit meinem Freund zum ersten Mal zu schlafen. Jetzt habe ich Angst, dass meine Eltern aufwacht, wenn mein Jungfernhäutchen platzt. Knallt das dann laut, ne?
Mein Lieblings-Dr. Sommer-Thema, das ist jetzt bestimmt, ja, na, nicht ganz 20, wahrscheinlich 15 Jahre alt, damals die Einsendung, werde ich nie vergessen, hat ein Junge geschrieben an Dr. Sommer, liebes Dr. Sommer-Team, mein Sperma ist grau und klumpig, was soll ich machen?
Was haben Sie geantwortet?
Weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht mehr, aber ich glaube, sie soll zum Arzt gehen oder sowas, aber...
Das ist auch eine tolle Antwort, ich gehe zum Arzt.
Ja. Ja, vor allem, ich frage mich dann, das ist wahrscheinlich auch ähnlich wie bei unserer Ausstrahlung, im August hat er das eingeschickt und im April haben die das beantwortet, vielleicht ist der schon Maurer geworden in der Zeit und hat, weiß, was der damit gemacht hat. Grau und klumpig, das tut mir ja schon so beim bloßen Gedanken tut mir das schon weh.
Ja. Hast du mal geliebäugelt, da hinzuschreiben, gab es in deiner Jugend irgendwas, was dich so sehr interessiert hat, du es aber nicht, weil es ja damals auch noch kein Google und so gab, nicht rausgefunden hast?
Das weiß ja der Großteil gar nicht mehr. In unserer Jugend, Thomas, gab es ja kein Internet.
Wir hatten ja nichts, ne, in unserer
Kindheit. Im Bollerwagen sind wir noch ab und zu los.
Wenn ich kein Junge geworden wäre, sage ich immer gerne, hätte ich gar nichts zum Spielen gehabt, ne?
Ja, wobei Mädchen, ich wäre auch gerne ab und zu mal, oder zumindest mal in der Mädchenumkleide. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Dahingeschrieben, nee, weiß ich nicht. Also ich war, weiß gar nicht, meine erste Bravo gekauft mit 14 oder so. Und ja, ich weiß nicht, ich fand immer die nackten Männer, fand ich immer eklig.
Da war ja immer links das Mädel und rechts der Junge. Da musste man immer dann beim Onanieren die Seite quasi ganz umknicken.
Ja, ja.
Dass man nur das Mädel gesehen hat, sonst hast du einmal, ging es immer auf und ab, ne?
Ich habe immer direkt den nackten Jungen rausgerissen, noch im Kiosk, und habe das dann draußen die Seite für 10 Pfennig verkauft und hatten beide was von, der Ingo und ich.
Okay, verstehe. Auch was aus dem Ingo geworden ist dann.
Ja.
Der ist halt Friseur wahrscheinlich.
Ich glaube auch, ja.
Okay.
Er macht heute Synchronschwimmen. Er kämpft dafür, dass das Synchronschwimmen auch für Männer geöffnet wird. Das ist ja eine schwere Diskriminierung.
Ja, verstehe ich auch nicht, ne? Also es gibt ja ein paar Sportarten. Ich glaube, Frauenboxen ist auch nicht olympisch, oder? Ich habe noch nichts mitbekommen.
Ich glaube schon, oder?
Ich habe nichts mitbekommen von Frauen.
Ich habe auch nichts gesehen. Aber ich meine, hier kämpft nicht die... Ali hat ja viele Töchter, aber die ist doch Boxerin, aber ich weiß nicht...
Leila Ali, ja.
Ja. Aber ich hätte es schon mal bei Olymp... Müsste man mal googeln. Hast du einen Jägermeister da?
Nee.
Dann können wir nicht gucken.
Frauenskispringen.
Oh.
Schon mal was mitbekommen von?
Nein.
Bei Winterspielen auch nicht, ne? Mm-mm. Weiß ich jetzt auch nicht.
Müsste ich jetzt nicht.
Dabei und jetzt kommt ein Kracher, hätten die doch die viel bessere Aerodynamik. Aber halt nicht so die gute Steuerung wahrscheinlich. Aber egal. Olympia ist ja eh so ein Thema, das man auch mal ansprechen muss momentan.
Ab und zu im Fernsehen auch, habe ich gesehen.
Kaum, ja. Also, übrigens sehr geil, heute auf Google kannst du 100 Meter Hüttenlauf machen. Auf Google quasi.
Auf Google?
Willst du mal live einen machen, schnell?
Ich will mal live einen machen.
Also ich habe heute die 12.1 gepackt. Du gehst einfach auf das O, das ist also ein Play-Button, und dann musst du mit der Links-Rechts-Taste von der Maus musst du hin und her machen als Laufen, und nach oben drücken ist Springen.
Auf das O von Google?
Ja, genau, da ist, also siehst du diesen Läufer da wahrscheinlich gerade, oder?
Nein.
Wo bist du denn?
Auf Google.
Google, Google?
Google.
Google.de, da hab ich diesen G auf so einen Läufer, und so ein, das eine als erste O ist ein Button.
Ich mach mal einen anderen Browser auf.
Mhm. Ich hab Mozilla.
Ja, bei der hier ist irgendwas verstellt. So, dann gucken wir mal. Google.de. Ah, jetzt habe ich hier was. So, jetzt ist da ein Läufer, und dann mache ich mit der linken Maustaste springe ich.
Nee, du machst links, rechts immer abwechselnd schneller laufen quasi.
Ah,
und nach oben ist springen. Ich renne auch mal parallel. Machen wir auf die Plätze fertig los?
Ja.
Auf die Plätze fertig los. Oh. Nein, ich bin hängen geblieben.
Oh, ich bin eine Seite zurückgegangen.
Nein.
Ach so, mit den Pfeiltasten.
Ja, was habe ich denn gesagt?
Mit den Maustasten.
Ja.
Wunderte mich schon, das kann ja nicht funktionieren.
13.3, Dennis, geht es zu schlagen. Ich bin zweimal hängen geblieben. Also machen wir nochmal.
Ja.
Auf die Plätze. Oh, Moment, meiner läuft schon los. Frühstart. Ist das schon Disqualifikation? Nee, ne? Einen darf man. Also gut.
Einen auch nicht mehr, glaube ich, ne? Ist beim ersten inzwischen raus, auch beim Schwimmen
ja,
und so weiter.
Ja, bei den Stammtisch-Olympiaden.
Das ist hier die Paralympics, die wir machen.
Eher so. Auf die Plätze, fertig, los.
Nein! Oh. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben.
Jetzt hängt's. Nein, es hängt.
Wenn auf Google dann irgendwann hier wirklich die Paralympics kommen. 16,5.
Ich habe 16,4, kein Witz.
Eieiei. Also da ist noch was drin. Ansonsten könnt ihr die Seite auch direkt ansteuern, sehe ich hier gerade unter google.com/doodles, wie Doodlejump, /hurdles-2012.
Ich habe mal gehört, dass es gab beim Pac-Man auf Google. Und an diesem Tag hat es der Industrie ein Schweinegeld gekostet.
Okay.
Also man konnte 48 Stunden lang konnte man das spielen. Und
ja?
Es wurde errechnet, dass irgendwie 120 Millionen Dollar irgendwie hat es irgendwie die Weltwirtschaft gekostet, weil halt so viele Menschen nichts gearbeitet haben. Und halt bezahlt wurden in der Zeit, ne?
Ja, aber man muss ja auch mal, wenn das jetzt zum Beispiel nur für deutsche Ämter freigeschaltet gewesen wäre, hätte man ja auch den Vorteil gehabt, die Leute wären wenigstens wach gewesen.
Das stimmt, das stimmt. 4,8 Millionen Arbeitsstunden wurden dabei durch aufgefressen.
Was das wieder gekostet hat.
120,5 Millionen.
Ich sag mal so, ich habe ein bisschen das Gefühl, in Griechenland ist das permanent freigeschaltet. Kann das sein?
Das ist natürlich.
Was ist die Abkürzung hinten für Griechenland? Vielleicht müssen wir mal google.greek, GC oder GR?
Yeah.
GR wahrscheinlich, ne? www.google.gr. Das ist wahrscheinlich nur eine Spielseite. Ja. Das geht sogar. Da kommt auch hier der lustige Mann. Naja.
Okay. Es steht aber auch da Google-Suche und auf gut Glück bei mir.
Ja, nur unten drunter steht dann Google Gr angeboten in
E-Zelt, ja. Zelt. Verrückt. Olympia ist Olympia. Ein Stichwort. Ich würde gerne mit dir über Oscar Pistorius reden, der doppelbein amputierte Läufer, quasi der schnellste Läufer ohne Bein der Welt. Er ist ja in die Stadt gegangen, in, ich glaube, 400 Meter ist er am Start gewesen, ja. Hat auch den Vorlauf locker überstanden und ist dann, glaube ich, im Halbfinale ausgeschieden.
Genau, als da, letzter, glaube ich sogar.
Genau, da ging jetzt die Diskussion los, macht es Sinn, so einen Mann da starten zu lassen oder sollte er zu den Paralympics? Also ist es okay? Also grundsätzlich muss ich ja sagen, Hochachtung vor diesem Mann. Ja, was der ohne Beine leistet. Andererseits muss ich dann wieder sagen, wie weit kann man gehen, wo setzt man die Grenze? Hat dann irgendwann einer mal dieses Goku Gachido Bein und springt da springt da den Hochsprung 250 aus dem Stand? Also wo setzt man die Grenze? Ich meine, du musst ja nur mal überlegen, wie viel das sich da in 20 Jahren getan hat. Denk mal 20 Jahre weiter und ich glaube, dann laufen halt Menschen mit solchen Prothesen auch mal 100 Meter in 8 Sekunden wahrscheinlich. Und da ist halt die Sache, wo fängt man an? Wo hört man auf? Kann man noch mal aufhören, wenn man anfängt damit?
Ich, vielleicht hast du es auch gesehen, im Rahmen dieser ich weiß gar nicht, ob es auf ARD oder auf ZDF war, hatte man einen Experten oder irgendwem vom Deutschen Sportbund, ich weiß nicht, der hat gesagt, das war ein riesengroßer Fehler, dieses Urteil so zu fällen. Und das würde man wahrscheinlich auch anders sehen. Er ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, der Weltrekord ist irgendwie 42 Sekunden. Und er läuft 45 Sekunden, oder 43 Sekunden und er läuft 45 Sekunden.
Genau.
Ich glaube, das wäre eine ganz andere Wahrnehmung, wenn der jetzt wirklich schon 42 gelaufen wäre. Meinst du, was da für ein Riesenaufriss wäre? Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, als der gute Herr ausgeschieden ist nach dem Halbfinale, der hat sich ja bei allen dann abgeklatscht im Halbfinale und so. Ich glaube, das, was heißt musst, vielleicht ist er auch einfach ein netter Typ, aber ich glaube, das musst du auch einfach machen, weil sonst wirst du da ja ohne Ende weggemobbt von allen anderen, oder? Mhm. Weil die doch auch denken, also ganz ehrlich, da läuft ja jeder auch so ein bisschen um seinen Lebensunterhalt und wenn dann da auf einmal ist, der keine Beine hat, sondern hier so, was ist das, Kohlefaser?
Ja, irgendeine Hightech-Prothese auf jeden Fall.
Ne, der dann sowas hat und dir dann praktisch das Brot wegläuft, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Also ich finde es keine gute Entscheidung.
Die Sache ist ja, eigentlich ist diese Diskussion ja pervers. Man muss ja von einem Menschen, der beide Beine verliert und so eine Höchstleistung erbringt, einfach nur krassesten Respekt haben. Aber es ist halt, wenn man es mal nüchtern betrachtet, einfach falsch. Also so sehe ich das zumindest. Also auch nicht, es ist nicht falsch, dass der laufen darf. Aber es ist irgendwie komisch, weil halt eben die Beine das Elementare bei diesem Sport sind, den er macht. Wenn der jetzt zwei Arme verloren hätte und hätte zwei Armprothesen, wäre das ja sowieso völlig egal. Aber die Beine sind ja dieses elementare Ding. Und dass sie dem komplett fehlen und gerade darüber diese Leistung erzielt wird, dass er eben eine Gerätschaft dort hat, das halte ich halt für verdammt grenzwertig. Ich finde es jetzt völlig okay, dass er da mitgemacht hat, aber ich sag halt auch, wo ziehst du da diesen Strich?
Also, weiß halt nicht, wenn es halt wirklich genauso ist. Ja?
Es wurde ja vorher wissenschaftlich quasi, also in Deutschland wurde, glaube ich, dagegen angegangen, dass er nicht mitmachen darf. Und es hat dann irgendwie eine andere Uni hat bestätigt, dass diese, dass er mit diesen Prothesen definitiv nicht besser laufen kann, als wenn er Beine hätte. Das ist eben, das war ja das Ganze, was zu dem Urteil geführt hat, dieses Gutachten, dass die Prothesen nicht schneller sind als normale Beine.
Okay.
Aber wo setzt du da eben, wie gesagt, die Grenze? Was ist in 10 Jahren, wenn die Prothesen so gut sind, dass du damit 40 laufen kannst? Irgendwann geht's los und dann kommen irgendwelche Leute und lassen sich die Beine abschneiden, dass sie bei Olympia mitrennen dürfen.
Besonders die Chinesen wären da wahrscheinlich Kandidaten für, ja, denke ich mal. Ne?
Ich meine das ernst. Also ich meine das ernst.
Nein, ich meine wirklich. Klar, also das war auch eins meiner Gedanken, wo ich dachte, okay, wenn das jetzt wirklich sich irgendwann so durchsetzt, ist ja auch ähnlich, wo wir gerade das Skispringen, Skifliegen hatten. Da ist ja auch, früher sind sie alle parallel gesprungen und dann sind ja auch, da hat ja einer angefangen, so ein bisschen im V-Stil zu springen und dann hat er auch immer gemerkt, oh, ich bin viel besser. Ja, und das jetzt ohne Scheiße, glaube ich wirklich, dass dann Leute in China vielleicht noch nicht mal aus eigenem Willen, sondern dass dann die Regierung in Anführungszeichen sagt, so, jetzt schneiden wir hier mal 10 Kindern die Beine ab und ihr trainiert jetzt mal, dass ihr dann 2040 mit den Dingern Gold gewinnt. Also ich würde es nicht ausschließen.
Nee, ich auch nicht. Ich habe jetzt wieder so einen Bericht über diese Schule der Leiden gesehen, da bei den Schwimmerinnen, da wo auch diese 16-Jährige herkam, die zweimal Gold geholt hat. Und die holen halt wirklich, die scouten in den Kindergärten wirklich nach Leuten, nach Jungs und Mädels mit großen Händen, großen Füßen, die überdurchschnittlich groß sind für ihr Alter und die einen dunkleren Hauttyp haben, weil angeblich die Chinesen daran glauben, dass ein dunklerer Hauttyp quasi bessere Menschen sind. Das ist auch so ein bisschen eine Aria-Diskussion, was wir hier fast aufmachen, also was die da aufmachen. Die glauben, dass dunkelhäutigere Menschen leistungsfähiger sind, wahrscheinlich weil die ganzen Schwarzen die 100-Meter-Läufe gewinnen. Ich weiß es nicht. Und dann holen die sich pro Jahr mal einfach so 2.000, 3.000 Kids da in dieses Schulzentrum, also in diese Schule. Die trainieren dann wirklich 6-7 Stunden am Tag, schwimmen 10 Kilometer in der Woche, was das Trainingspensum von einem erwachsenen Schwimmer, Leistungsschwimmer ist. Trainieren die und dann wird halt ausgesiebt. Und die Eltern, die sagen natürlich auch, wenn der das packt oder die das packt und uns zur Olympia da bringt und vielleicht eine Medaille oder sogar Gold holt, dann haben wir halt ausgesorgt. Nicht
das
nur.
Ist es ja, ne?
Und was willst du denn machen? Du bist so eine arme Schluckerfamilie, hast vielleicht 8 Kinder. Und dann kommt der Verband und sagt, hör mal du, dein Kleiner hat aber große Hände, nimm mich mal mit. Ja, das sagst du doch nicht nein. Wenn du genau weißt, in 6-7 Jahren holt er vielleicht Gold und dann sind wir für immer gut drauf.
Wobei das ja bei uns in der Kindheit auch nicht anders war. Du erinnerst dich vielleicht, also bei uns war das so im Kindergarten, wir haben auch immer diese Gipsabdrücke gemacht von den Händen. Mhm. Und jetzt rückblickend hat das natürlich auch eine ganz andere Gewichtung. Ne? Also ich weiß nicht, wo die nachher gelandet sind. Also anscheinend, ich bin nicht bei Olympia gelandet, anscheinend waren meine Hände noch nicht groß genug. Aber vielleicht ja. Ist das hier auch im heimlich stillen und leise, dass das hier auch eingeführt wird.
Wenn ich mir Britta Steffen angucke, dann hat das System aber auch nicht so ganz funktioniert.
Die hat ihr Gesichtsabdruck gemacht.
Da gab es halt die Diskussion von zwei Arbeitskollegen von mir, ob Britta Steffen hübsch ist oder nicht.
Gab es da unterschiedliche Meinungen?
Ja, eine.
Okay.
Also es gab sehr viele Meinungen, die Nein gesagt haben. und also von Kackbratze bis bis scharf war da alles dabei und okay. Einer fand sie halt echt süß.
Echt süß.
Jetzt,
der wohnt aber auch noch, du musst jetzt keine Namen nennen, aber der mit echt süß, der wohnte bestimmt noch bei Mama.
Nee, der ist ja jetzt nach zu uns gezogen, weil er hier Volo macht. Also hat aber einen sehr verklärten Frauengeschmack. Wir haben dann noch nach anderen Frauen gefragt und dann war alles so 40 bis 50 rum.
Okay.
Und da hat er gemeint, ja, aber die fand ich ja damals toll, als ich jünger war und die 30 fand ich die toll. Jetzt sind die halt 5. Das ist reiner Mutterkomplex, glaube ich.
Sehr grenzwertig, muss ich sagen.
Oh ja, oh ja. Also Britta Steffen, mein Fall ist es nicht, sage ich jetzt mal.
Nee, aber ich habe gestern gelesen, 25.000 Euro im Monat verdient sie. Und damit wäre sie ja schon eine Gehaltsklasse mit uns. Das würde jetzt gehen, also.
Ja, aber Geld ist ja auch nicht alles, ne?
Ja, aber da kann man auch OPs mit. Naja, das ist ein anderes. Wie heißt das so schön? Schönheits-OPs, aber ich glaube, das hat aber auch einfach damit zu tun, wenn du die ganze Zeit in diesem Chlorwasser bist, oder?
Meinst du? Es gibt ja auch.
Die Amerikanerin schafft es ja auch ein bisschen, ne?
Ja. Es gibt ja auch hübsche. Also, es ist ja eh so krass, wie klischeemäßig Leute aussehen, was Sportarten angeht. Also,
hast du gestern die Olympiasiegerin im Kugelstoßen gesehen? Diese kleine, mopsige. Die aussah wie ein Typ?
Ja.
Mit so einer Bob-Frisur?
Eieieiei. Heide Witzka. Also über Doping und so Sachen brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr sprechen, weil wer unsere Diskussion dazu hören will, die halt noch mit Felix war, der soll sich die ersten zwei Folgen nochmal anhören. Das ist, glaube ich, genug gesagt. Es hat ja jetzt wieder ein Kenianer, der nachweislich gedopt hat, eine Riesenwelle gemacht, indem er quasi erstmal so ein bisschen ausgepackt hat, wie die Szene funktioniert. Und genau das bestätigt, was wir gesagt haben. Nur die Dümmsten werden bei Olympia erwischt, weil sie eben, du kannst dich ja quasi schon, also ist jetzt kein faktisch belegtes Beispiel, aber es ist einfach ein Beispiel. Wenn du dir 8 Wochen vorher Epo reinhaust und dann trainierst wie ein Bekloppter, dann wirst du natürlich stärker und besser. Mhm. Dieses Epo baut sich aber beispielsweise in 6 Wochen ab. Mhm. So, jetzt hast du 6 Wochen auf höchstem Niveau trainiert, sogar höher als du hättest können, weil du Epo genommen hast. Mhm. Fährst zu Olympia, holst da Gold, weil du ja diese Muskelmasse und diese Leistungsfähigkeit trotzdem noch hast, auch wenn du kein Epo mehr in der Blutbahn hast. Und dann gehst du zum Dopingtest. Ja, kein Epo mehr im Blut, ist klar.
Da hat doch mal Jan Ulrich was ganz Schlaues zu gesagt. Auf die Frage, ob er denn gedopt hat, hat er gesagt, er hätte nie jemanden betrogen. Und ich glaube, das trifft doch auch bei Olympia zu. Also da sind doch wirklich, da nehmen eh alle das Gleiche. Mhm. Da braucht mir keiner erzählen. Auch hier die Chinesin, die du ansprachst, die dann da über, was war das, 400 Meter, die letzte Strecke, die letzten 50 Meter schneller schwimmt als die Männer und sowas. Ja, Natürlich gibt es immer wieder Wunder, aber ich denke mal, im Endeffekt betrügt sich da keiner gegenseitig, weil alle nehmen mehr oder weniger das Gleiche und ja, gut finden muss man es natürlich nicht, aber weiß nicht, warum die Medizin da nicht irgendwie, warum man da nichts gegen machen kann. Ist, glaube ich, auch einfach eine Kostenfrage, dass du nicht so viele Athleten, die rund um die Welt trainieren, einfach einmal die Woche immer kontrollieren kannst.
Ich glaube auch, dass das ganze IOK überhaupt nicht möchte, dass so viel Doping bekannt wird, weil es ja einfach nur einen schlechten Ruf auf die Spiele werfen würde.
Und wenn du einmal so einen Ruf hast wie die Tour de France, ja, die genau. Springen die Fernsehsender ab und alles, ne, das ist denen ist es doch im Grunde scheißegal, ob ja. da jetzt einer gedopt gewinnt oder nicht. Was für die viel schlimmer wäre, ist, wenn jetzt tatsächlich auch ARD und ZDF sagen würden, wie bei der Tour de France, nö, aber das, so viel Doping, das zeigen wir gar nicht mehr. Also selbst das IOC hat ja überhaupt kein Interesse daran, Doping ja. jetzt, sag ich mal, aufzudecken im großen Stil. Und dann wird natürlich immer mal wieder hier so ein dummer, Kroate oder irgendwer, halt der Litauer, irgendwer, der zu doof ist zum Doping, der wird dann fallen ein, zwei fallen dann mal durch, da fällt's auf und dann sagt man, ach ja, super Kontrollen, wir haben ja hier wieder alle zwei, die auch wirklich gedopt haben, die haben wir erwischt.
Du hast jetzt aber auch Nationen genannt, wo ich nicht möchte, dass irgendwelche angesäuerten Hörer vor meiner Haustür stehen möchten.
Um Gottes Willen, das war jetzt also wirklich so, nur, weil der eine so war wirklich ein litauischer Gewichtheber oder sowas, glaube ich. Ne?
Also ich würde nicht wollen, dass am Alten Markt 12 in Leverkusen plötzlich ein Litauer und ein Kroate vor der Haustür stehen.
Also ich habe gehört, die Schwedinnen, die sollen ganz fiese Doperinnen sein.
Die sind auch schlecht im Bett, habe ich gehört.
Boah, furchtbar. Ja. Und die sollen aussehen wie Britta Steffen.
Die sollen mir erstmal das Gegenteil beweisen.
Ja. Ja, Thomas, du bist ja jetzt schon verheiratet.
Genau, es gab auch eine Hörerfrage. Es gab eine Hörerfrage zu meiner Hochzeitsreise noch, die will ich auch schnell beantworten, bevor ich es vergesse. Und zwar waren wir auf der AIDA und da hat jemand gefragt, via Twitter war es, glaube ich, ob wir denn auf dem Hochzeitsreisetreffen auf der AIDA waren und wie es denn überhaupt so war. Wie es war, habe ich ja erzählt. Und wir waren tatsächlich auf diesem Hochzeitsreisetreffen. Wir hatten erst vorher überlegt, gehen wir da hin, gehen wir nicht hin, weil ja die Chance groß war, dass dann auch viele 60, 70, 80-Jährige auf 50-Jährige Hochzeitsreise und so, goldene Hochzeitsreise und so. Na, stehst du da und was wird dann gemacht? Also, keine Ahnung. Aber es war sehr schön. Es war so eine moderierende Veranstaltung von so einer, ja, ich weiß nicht, Kapitänin war es nicht, aber sie war eine höhere Offizierin quasi auf dem Schiff und die hat das Ganze so ein bisschen locker moderiert und es gab halt Sekt bis zur Vergasung. Mhm. Also ich vertrage ja keinen Sekt. Also wenn du mich abfüllen willst, dann gib mir keine Flasche Jacky, sondern gib mir ein Glas Sekt. Also ich glaube, eine Flasche Sekt und eine Flasche Jacky, rein vom sinnlichen Alkoholgehalt, bist du ja von einer Flasche Whisky wesentlich besoffener. Aber bei mir ist halt, Sekt haut mich halt weg.
Der so geprickelt hat in deinen Bauch, Nabel. Die Adresse steht übrigens im Impressum, wer also dem Thomas eine Kasse Sekt schicken möchte, ne? Immer raus damit.
Ja, zum Jägermeister so einen für hinterher, ne?
Genau, genau.
Da gibt es übrigens dieses tolle Video, das mache ich in die Shownotes rein, von diesem einen Rostock-Spieler, der nach dem, ich glaube, die sind dann nicht abgestiegen oder so, und da wird ihm dafür, was wird jetzt gemacht? Jetzt groß Party und, ach, jetzt erst mal ein Sekt, sagt er.
Okay.
Och, jetzt ist man Sekt.
Och, jetzt ist man Sekt. Ja, nette Anekdote. Ich war ja übrigens vor einigen Jahren auf dem gleichen Schiff gewesen.
Du warst auch auf der AIDA Diva, gell?
Wie klein die Welt ist, ja.
Ja, ich habe noch gar nicht fertig erzählt.
Ach so.
Genau.
Ich dachte, der Sekt wäre das Ende gewesen.
Ja, ich wollte es halt noch ein bisschen ausweiten. Und okay, zwar,
ja.
Sie haben dann quasi so, jeder musste erzählen, wie sie da selber zusammengekommen. Und die Eltern haben dann so ein bisschen das Geheimnis ihrer langen Liebe so erzählt.
Wie viele Paare waren das denn? Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß war die Runde?
Das glaube ich, waren so 16 Paare, schätze ich.
Okay.
Und ja, das war eigentlich eine sehr interessante Runde, weil halt jeder so ein bisschen anders zusammengekommen ist. Du hattest auch so klassische Paare dabei, so dieses, es gab zwei Paare mit goldener Hochzeit und das eine war so dieses jung gebliebene, die sind 70 gewesen und aber noch total fit, hast du für 60 gehalten und machen halt noch voll viel und so. Und das andere war so dieses typische Paar, er sagt halt so alles und sie macht's halt. So, weißt du, so das klassische Opa-Oma-Paar noch so, Kriegsgeneration. Und sie halt Haushalt und wenn er halt sonntags Bock hat irgendwie, wir machen mal einen Ausflug dahin, dann sagt er, komm Hilde, wir fahren da jetzt mal hin, fährt sie halt mit, ne?
Ja.
So, also so die Aussage von ihr war dann mehr so, nicht widerspreche und eine gute Ehefrau sein, dann klappt das alles und die anderen waren halt dann eher so, ja, sobald man verheiratet ist, dann ist es wichtig, dass man den Partner glücklich macht und dann sich selbst. Wenn es beide einhalten, dann ist man glücklich verheiratet. Was eigentlich eine schöne Aussage ist, finde ich.
Ja.
Und, grundsätzlich war es dann halt so, dass für jede schöne Aussage angestoßen wurde.
Es gab viel. Gefährlich.
Es waren vier Leute da für 16 Paare, die nur Sekt nachgeschenkt haben. Das Ganze ging eine Stunde und ich kann nicht genau sagen, wie viele Gläser wir getrunken haben, weil sie immer.
Wann fing das an? War das war aber abends oder war das?
16 bis 17 Uhr oder so.
Okay. Bei wie viel Grad Außentemperatur?
Da waren es draußen. Wir waren drin. Wir waren drin in klimatisierten Raum, aber die haben halt angefangen, wenn ein Glas halb voll war, wieder voll zu schenken. Also deswegen kann ich gar nicht nachempfinden mehr, wie viele Gläser das waren, aber ich war halt wirklich total besoffen. Also das einer Stunde mit Sekt weggelötet. Unglaublich. Also lieber Aida, Dankeschön.
Wahnsinn. Ich habe immer beim Tischwein zugeschlagen.
Ja, Rotwein, ne? Ein guter Rotegast da. Und also ist generell eine schöne Sache. Habe ich auch schon ein bisschen davon erzählt. Also kann ich jedem nur empfehlen, mal so eine Kreuzfahrt mitzumachen. Aida ist da jetzt auch mein Favorit bis jetzt. Ich habe noch nichts anderes gemacht. Ich habe gehört, dass zum Beispiel auf diesen ganzen Costa-Kreuzfahrten, man muss ja generell nichts Schlechtes von der Costa sagen, bloß weil der eine jetzt mal untergegangen ist, lag ja viel am menschlichen Versagen dieses einen Kapitäns, der ja ins Rettungsboot gefallen ist, aus Versehen.
Da ist er reingestolpert, klar.
Zusammen mit seinem ersten und zweiten Offizier, aus Versehen. Und aber da gibt's auf dieser Costa gibt's einen festen Tisch und feste Essenszeiten. Und das finde ich nicht so geil. Und da gibt's halt rund um die Uhr Buffet auf der Aida, was ich ziemlich geil fand. Mein Bauch fand es nicht so geil. Der hat sich gedacht, da protestiere ich, da blähe ich mich mal gegen auf.
Ja, vor allem, es hat ja immer was auf, ne? Also nachmittags über holst du dir mal eben eine Pizza oder dies und jenes. Also das war schon nicht schlecht. Eine Frage noch, ihr seid aber dann schon wieder mit dem gleichen Partner auch gegangen, mit dem ihr hingekommen seid bei diesem Treffen. Das war jetzt nicht irgendwie hier dann die Swinger-Aida oder so.
Nee, um Gottes
Willen. Nee, oh Gott.
Ja, vor allem, wenn du natürlich mit einem Benz vorfährst, dann fährst du ja nicht mit dem Wolf wieder heim. Das ist ja die andere Sache. Also.
Das stimmt.
Ich wäre ja blöd gewesen, wenn ich es
gesagt hätte. Ja, ach, Thomas.
Ja. Ich weiß nicht, ob Sabrina die Folgen hört, deswegen lieber erstmal so ein bisschen.
Du hast ja auch vorhin wieder die ganze Zeit im Vorgespräch schon so von ihr geschwärmt.
Ja. Also wenn ich jetzt mal weiß, in 5, 6 Folgen, sie hat es nicht eine Folge davon gehört, dann können wir auch mal ein bisschen anders sprechen. Ne?
Ja. Freut euch jetzt schon mal da drauf. Das gibt's aber erst ab dem 200. Kommentar. Also, haltet euch ran.
Ja, was hast du noch so erlebt?
Ich hatte ja ursprünglich auch noch Fragen eingeschickt.
Ja.
Einmal für dich an den Felix und einmal für den Felix an dich. Jetzt ist der Felix ja nicht da, aber ich könnte ja mal die Fragen vorlesen, die ich dem Felix für dich geschickt hatte.
Und ich stelle die Fragen, die du dem Felix stellen wolltest, jetzt dir.
Nee, aber wir könnten den Felix ja anrufen.
Der kann doch kein Internet, die Alice ist doch zu Besuch.
Ja, wir könnten den ja auf dem Festnetz kurz anrufen und fragen.
Meinst du?
Hat er sowas?
Boah, ich habe keine Nummer von ihm.
Aber wenn ach so.
Ja, also ich habe nur eine Handynummer von ihm. Der wohnt in Offenbach, ich weiß nicht.
Ja, ich frag dich mal. Jetzt
ja, frag mich mal.
Also, die erste Frage ist, wann kommt das obligatorische Poppe geht zu Realbild für die Saison 2012-2013?
Das ist so eine Zone, die ich immer ganz gerne auf Twitter und auf Facebook raushau. Und jetzt ist ja gerade der Transfermarkt so ein bisschen am Brodeln. Aber ich warte noch ein bisschen. Es ist noch zu früh, finde ich. Also ich habe ein Foto von mir vorm Realmarkt in Aschaffenburg. Der mittlerweile, glaube ich, sogar zu hat. Und das haue ich einmal im Jahr gern raus. Und es gefällt immer wieder neuen Leuten. Also Redundanz ist nichts Falsches.
Genau, also immer wieder neue Leute, die sich dann freuen. Also der Transfermarkt ist ja noch bis zum 30.8. oder was geöffnet. Also die richtig heißen Transfers gibt es ja dann wirklich nach dem ersten Spieltag, wenn da die ersten Fehlstarts sind, wenn immer so Notkäufe gemacht werden und sowas. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt.
Ja, aber ich warte ja eh noch auf einen Anruf von Matze Sammer. Also da.
Okay, hier ist auch einiges im Umbruch jetzt hier, ne, mit dem Hans-Jörg.
Ich glaube, dass der meine Nummer noch nicht hat, der Sammer. Sonst hätte er schon angerufen. Und so. Ja, hast du noch eine
vielleicht Frage? Sollten wir den mal anrufen. Ich habe drei Fragen.
Dann mach weiter, komm.
Zweite Frage. Wenn du dein Monatsgehalt setzen müsstest auf ein Elfmeterschießen zwischen England und den Bayern, in Klammern, mit Schweini, Ribéry, Lahm, Robben als Schützen, auf wen würdest du es setzen und warum?
Wenn ich müsste?
Ja.
Dann würde ich definitiv auf England setzen, weil ich dann noch was davon hätte, wenn Bayern verlieren würde.
Ah, das ist ja der altbekannte Trick, ne?
Habe ich ja beim Champions-League-Finale auch gemacht.
Genau.
Habe ich ja auch ein paar Euren verdient dadurch.
Jo.
Weil Bayern halt zum Glück auch noch die Favoritenrolle hatte und dadurch die Quote auf Chelsea ganz nett war.
Ja, aber das ist ein trauriges Thema, das möchten wir, glaube ich, hier nicht wieder ansprechen. Die dritte Frage ist, glaube ich, die schwierigste, die kniffligste. Und zwar, Thomas, möchte ich gerne von dir wissen, was ist der Unterschied zwischen Cola Light und Cola Zero?
Also es soll ja beides angeblich ohne Kalorien sein, glaube ich. Beides ohne Zucker. Weißt du die Antwort?
Nein.
Super.
Ich glaube, es ist einfach nur ein Marketing-Gag, oder?
Das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Aber ich meine irgendwas mit Zusatzstoffen noch extra, dass Zero quasi noch, also ich glaube, nee, stopp. Ich glaube, in Light sind noch Kalorien drin. Aber sehr wenige. Sicher?
Also Cola Light hatte ja einfach so ein Frauen-Image. Und niemand Männliches wollte eigentlich Cola Light trinken. Was denkt sich Coca-Cola? Wir machen einfach was anderes, was anders heißt, was ein schwarzes Logo hat, was männlich ist. Wie der schwarze Hengst, nennen wir es Cola Zero. Ja, und jetzt trinken es auch Typen. Ich kann mir nicht vorstellen, also es schmeckt ja ein klein bisschen anders, glaube ich schon. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es genau das Gleiche.
Coca-Cola schreibt auf seiner Seite bei den FAQs, und das ist die dritte Antwort, ich glaube, das wird oft gefragt, ja? Der Unterschied liegt im Geschmack. Coca-Cola Zero schmeckt dank besonderer Geschmackskombinationen fast wie die klassische Coca-Cola, während Coca-Cola Light ihren eigenen einzigartigen Geschmack hat. Coca-Cola Zero ergänzt Coca-Cola Light im kalorienreduzierten bzw. zuckerfreien Segment. Also es gibt keinen Unterschied außer der Geschmack. Ich glaube einfach, dass die Cola Zero die abgestandene Cola Light ist.
Das kann sein, ja.
Wo halt mal irgendwie so ein, sagt man auch Braumeister bei Coca-Cola.
Stimmt.
Wenn man einen Braumeister einen schlechten Abend hat und mal reingereiert hat oder so.
Ja, oder wenn was verschüttet ist, dann fegen die nochmal durch und das kommt dann in die Flaschen oder so. Ne? Wie ähnlich bei der Leberwurst und so, man kennt das ja.
Ich würde gerne noch über urbanen Legenden reden, weil mir gerade zwei einfallen. Zum einen, mein Opa hat mir früher die Geschichte erzählt, bei uns gab es so einen lokalen Großlieferanten für Brote. Mhm. Und wir hatten ja früher auch einen Lebensmittelladen und
Sonntag geht's beim Poppe nur hinten rein.
Ganz genau. Ganz genau. Bei Poppe kommt ein Schlecker rein. Geht ja jetzt aber auch nicht mehr. Aus diversen Gründen. Auf jeden Fall hat der erzählt, dass er, als er noch recht jung war, gab es eben diese Firma schon, die hieß Hess. Firma Hessbrot in Miltenberg, und die hat halt den ganzen Kreis Miltenberg dann so mit Brot beliefert. Und da muss wohl irgendein Arbeiter, die haben ja dann so riesen Bottiche, wo dann halt nicht nur so eine Handvoll Teig gemacht wird, die machen dann ja ein paar hundert Kilo Teig auf einen Schlag. Mhm. Und da muss wohl einer reingereiert haben. In diesen Teich und hat sich gedacht, ich kann jetzt natürlich zum Chef gehen, kann sagen, du Chef, ich habe gestern einen riesen Shoppen gemacht, hab da mal reingekotzt, lass uns das doch raustun. ist ja okay, kostet uns ja nur irgendwie so ein paar tausend Euro und wahrscheinlich werden ja alle Brote zu spät ausgeliefert. Aber er hat sich halt gedacht, 1000 Kilo Teich, 500 Gramm Kotze, macht pro Brot vielleicht 2 Gramm Kotze, merkt keiner. Und angeblich, so hat es mein Opa mir früher erzählt, wären nach diesem Tag die Leute gekommen und hätten gesagt, das Brot hat besonders gut geschmeckt. Ja. Das ist so eine urbane Legende. Ich glaube, wenn ich meinem Opa nochmal eine Frage stellen könnte, würde ich nochmal nach dieser Geschichte fragen und sagen, Opa, stimmt das oder hast du das damals irgendwie? Also bist du sicher, dass das so war oder ist das nur so eine Legende gewesen damals? Weil überragend.
Ja, ich glaube, wir machen jetzt nur noch Brot selber im Brotbackautomaten. Hat mir jetzt ein bisschen. Aber ja. Das ist ja oft so. Und das ist ja auch es gibt doch auch dieses Gefühl, was man hat, wenn man im Laden ansteht, dass man selbst immer das Gefühl hat, man steht an der Schlange, wo es am längsten dauert, wo es am langsamsten vor sich geht und sowas.
Ich habe das mal beobachtet in letzter Zeit. Es ist kein Spaß.
Ohne Scheiß jetzt.
Die letzten 10 Schlangen, bei denen ich mich angestellt habe, ist niemals jemand nach mir noch gekommen. Kennst du das? Du kommst zum Beispiel ins McDonald's rein oder Kaufland, kommst du an die Kasse, 10 Kassen offen, überall 18 Leute von dran, stellst dich an die, wo nur 12 Leute sind, dann geht's erstmal los, dass vor dir natürlich die sind, die am längsten brauchen, wo irgendein Produkt nicht scannbar ist, wo die halt dann natürlich noch einen Fischmeck bestellen oder einen Veggie-Burger. Du kriegst immer die Honks, immer. Wenn es keine Honks sind, sind es Rentner, die einfach Zeit zum Vergasen haben, die dann mit Cents passend bezahlen. Das sind so Klischees, die einfach nur wahr sind.
Ich hatte da ausrasten. Das heute tatsächlich, auch mit dem Einkaufswagen, ich schob so auf die Kasse zu und dachte schon, boah, geil, der bezahlt schon, direkt aufs Band legen und direkt durch. Ja, was ich nicht mit eingeplant hatte, dass wirklich dreimal die EC-Karte erst nicht lesbar war, dann die EC-Karte von seiner Frau, die war schon mit dem Einkaufswagen eigentlich schon aus dem Laden raus, die musste dann erstmal zurückkommen und dann hatte die aber auch keine Karte dabei und dann sagte er, oh, ich gehe mal eben Geld am Automaten ziehen. Und ich denke nur so, ich habe doch hier nur 4 Teile, ich will doch eigentlich nur eben schnell bezahlen. Aber das kommt tatsächlich öfters vor. Aber die Rentner sind natürlich ganz groß dabei.
Ganz großes Kino. Da muss man auch mal sich was einfallen lassen. Ich bin der Meinung, also jetzt erstmal ohne Spaß, dass es in großen Supermärkten, wo es mehr als 4 Kassen gibt, eine Speedkasse für weniger als 3 Produkte geben sollte. Das gibt es in den USA und das finde ich großartig. Also diese Speedkasse, dass du, wenn du weniger als drei Produkte hast oder bis zu drei Produkten dahin kannst nur. Und dann kommst du, das wird so viel schneller gehen. Und dann bin ich dafür, dass, und das ist jetzt ein bisschen eher Spaß, dass es so eine Rentnerschlange geben sollte. Rentnerkasse. Das dann, geht dann von 1 bis 10 die Kasse und die 11 ist dann die 99, so das Zeichen. Und also ich verstehe es nicht. Und ja, wie gesagt, mir ist es jetzt wirklich 10-mal so passiert, lange Schlange und es kommt nichts nach. Warum kommen keine Menschen nach? Ich denke mir immer, das kann doch nicht sein. Sind die alle vor mir hingerannt? Und dann, das Allergeilste ist, ich habe ja mittlerweile so eine Methodik entwickelt, Leuten vor mir klarzumachen, dass ich nur ein Produkt habe.
Okay.
So, ich lege das dann so ganz auffällig auf die Kasse und sage noch so, könnten Sie mir mal ein Schild, diese Zwischenstelle, die keinen Namen haben, könnten Sie mir mal so einen Produktkassentrenner da geben, obwohl ich hinkommen würde, dass auch ja sind, dass ich nur eine Cola habe. Und es gibt halt wirklich 9 von 10 Leuten, die ja nicht sagen, ach, gehen Sie doch vorbei, haben wir nur eins, ne?
Ja.
Ich verstehe es einfach nicht.
Ich habe letztens auch sogar jemanden vorgelassen und ich weiß nicht, ob das bei euch ausgeht, ich kenne es auch hier nur aus dem IKEA, da gibt es ja auch mittlerweile diese Selbstscan-Kassen und die finde ich zum Beispiel bei IKEA immer sehr praktisch, weil ich kaufe selten bei IKEA jetzt 8 Kleiderschränke und 14 Gartenstühle ein, sondern immer irgendwie nur so Kleinscheiß, obwohl man ja eigentlich gar nichts kaufen wollte. Ja. Und dann ist auch immer eine riesen Schlange an den normalen Kassen und diese Selbstscan-Dinger, die sind eigentlich immer ziemlich leer und sowas würde ich mir halt auch, hier der Real ist tatsächlich der Laden meines Vertrauens hier um die Ecke, wo ich mal einkaufen gehe, würde ich mir sowas auch wünschen, weil gibt es das bei euch auch, dass wirklich nur noch Leute ab 50 an der Kasse sitzen?
Nee, ich habe da ja familiär sogar, der Koffee ist ja, also mein Bruder, für die, die ihn noch nicht kennen, der Koffee ist mein Bruder und der ist ja 23 jetzt. Der ist ja hier Lidl-Mitarbeiter des Monats, regelmäßig. Ja. Und auch noch an der Kasse als mal.
Azubi des Jahres auch.
Ja, nicht nur.
Also hat mir ja schon die ein oder andere Wassermelone auch verkauft.
Aufgeschwatzt.
Aufgeschwatzt, muss man sagen. Nee, aber das ist so eine Selbst-Scan-Kasse, das wäre auch sehr schön. Heute auch wieder aufgefallen, bei uns im Real musst du das Obst inzwischen wieder selbst wiegen. Früher war das ja so, dass die das an der Kasse gemacht haben. Mittlerweile musst du halt selbst wieder irgendwie hinten im Obst- und Gemüsereich wiegen lassen, diesen Zettel dran kleben und so weiter. Und auch ein Rentner, der das nicht gemacht hat und dann vorne an der Kasse sind dann halt auch nochmal Wagen, der es dann irgendwie selbst nachwiegen musste und dann auch total überfordert war damit.
Oje, der wird doch auch beschissen ohne Ende, oder?
Ach.
Hast du mal beschissen?
Meine Freundin hat schon. Ja. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Hast du schon mal beschissen?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Was ich schon mal gemacht habe, ist, ich habe schon mal 3 Trauben weggegessen, bevor ich es rein habe.
Das ist ja Mundraub.
Das darf. Das gilt noch, ne? Das gilt. Und ansonsten bin ich da. Ich bin so eine ehrliche Haut. Also ich weiß nicht. Also man muss ja immer in so eine Situation kommen, um dann irgendwie zu erleben, was man tun würde. Ist ja beim Unfall genauso. Man kann immer sagen, ich würde erste Hilfe leisten oder nicht. Aber man muss erst mal zu einem Unfall kommen, um dann zu sehen, okay, wenn dem jetzt die Leber raushängt, drücke ich sie wieder rein und mache ich Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem 95-jährigen Opa, der das Gebiss raushängt und keine Ahnung.
Der gerade 2 Leberwurstbrote gegessen hat.
Ja, es ist halt wirklich so. Und so ist es auch, finde ich jetzt ein Geldbeutel, wo 1.000 Euro drin sind und ein Personalausweis, was mache ich dann, ne? Also ich glaube, ich bin da so einer, ich würde mir dann Huni rausnehmen und den Geldbeutel hinschicken. Dann hat mich mein Huni sicher und den Rest kann er mir dann als Belohnung geben. Ich weiß es nicht. Also ich mag das nicht bescheißen, weil ich mir immer denke, da stehen halt auch wieder Leute und Jobs dahinter, auch wenn es nur 3 Trauben sind, wenn das halt 1.000 Kunden am Tag machen, dann ist vielleicht am Ende von mir auch wieder eine Stelle wegrationalisiert.
Ganz genau. Zum einen wird es ja natürlich draufgeschlagen, aber ich weiß noch, ich bin früher mal, es war die Fußball-Weltmeisterschaft 90 und ich habe 6 von diesen Fußballtüten genommen und habe nur gesagt, ich hätte 5. Und dann habe ich 5 Fußballtüten, ich weiß gar nicht, kosten 50 Pfennig, glaube ich. Dann habe ich nur 5 bezahlt, aber ich hatte 6. Ja, aber ist jetzt, glaube ich, auch schon verjährt. Da kann mich der Kiosk Bechner-Esel nicht mehr für haftbar machen.
Hast du wenigstens einen Deutschen dann drin?
Ach, mir fehlt, ich hatte fast alles komplett, nur die Deutschen fehlt mir so ein bisschen. Karl-Heinz Riedle, mein großes Idol zu der damaligen Zeit noch. Und den habe ich dann aber noch getauscht. Ansonsten, bei den Deutschen war es ein bisschen mau 1990.
Ich hatte neulich Bierhoff im Duplo.
Oh, okay.
Und erst nach dem Essen gemerkt, dass es noch ein Spielerbild war.
Das ist natürlich.
Den habe ich irgendwo auf Twitter gelesen während der EM. Ich möchte ja niemand irgendwie die Witze klauen, aber ich weiß nicht, von wem er ist. Falls es jemand weiß, bitte nochmal Bescheid sagen. Das fand ich großartig und wollte jetzt einfach mal einbauen.
Das ist nicht schlecht, ja. Das ja. Ist etwas, gibt's aber auch immer regelmäßig, wobei ich habe jetzt lange keinen Spiegel-TV mehr geguckt, seit der Günther ja auch das nicht mehr macht, aber da gab es auch immer einmal im Jahr irgendwie so eine Sendung, wo dann wirklich Studenten ihre Sachen rausgeholt haben und wo dann wirklich hier noch so Fertigsuppen aus den Mitte der 90er waren und sowas. Und die konnte man aber auch alles noch essen. Also ich denke mal, das Duplo mit Bierhoff, das sollte auch noch aus dem Sommer 96, das kann man bestimmt noch essen.
Heidewitzka.
Ja,
das geht. Ich habe noch Fragen bekommen. Ja. Irgendwie ist das Formular abgekackt im Laufe der Woche, weil deine sind irgendwie nicht mehr durchgegangen dann. Ich habe es auch nicht mehr jetzt groß getestet und repariert, weil ich dachte, mit Felix nehme ich auf. Keine Ahnung. Ich lese mal einfach was vor, okay?
Mhm.
Von Johannes.
Der Täufer?
Johannes P. Punkt steht hier.
Okay.
Ich kenne sogar einen, der Johannes P. heißt, aber ob das ist, weiß ich nicht. Meine Frage geht an beide. Frage, Herr Jungs, gefällt mir euer Podcast und auch, was man da, dass man was fragen kann. Als Stammtischphilosoph trinkt man ja sicher auch gerne mal einen. Deshalb meine Frage, was trinkt ihr am liebsten, was mögt ihr nicht und was war euer schlimmster Absturz? Es grüßt der Jo.
Ja, also am liebsten trinken. Ich bin eigentlich nicht so für harte Alkoholiker. Also ich trinke dann auch lieber wirklich tatsächlich mal so einen Radler oder einen leichten Weißwein auch.
So ein Beck's Light, ne? Oder so ein Jever Gold oder sowas. Beck's Gold und Jever Light heißt es, glaube ich. Jever Fun. Du bist ein Jever Fun-Typ, gell?
Jever Fun ist doch, ist das nicht ganz ohne?
Ich weiß nicht. Dann ziehst du dir ein rosa Poloshirt an und ne? Und hier sind nochmal die Fingernägel und dann wird es lieber Fun rausgeholt.
Nein, aber so ein Radler oder sowas trinke ich schon ganz gerne. Aber auch, wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende, wo ich vorhin den Männerabend ansprach, haben wir uns auch einfach mal alle eine Flasche Rotwein geholt und die dann getrunken. Also das geht schon. Aber ich bin jetzt niemand, der sich hier so ein Whisky oder bin ich gar nicht der Freund von.
Hast du mal einen Totalabschutz gehabt mit irgendwas?
Ja, also wir hatten letztens ja auch diesen Männerabend, wo wir Bierverkostung gemacht haben. Da ging es mir nicht so gut nach. Da haben wir fünf Flaschen Bier und noch eine Pulle Geneva. Das war nicht so gut.
Oje. Geneva Lopez?
Ja.
aber hast du mal einen Filmriss gehabt, so richtig, wo du wirklich 2-3 Stunden so Hangover und...
Ich hab mal, also Filmrisse hatte ich, glaube ich, wirklich nur ein einziges Mal. Da waren wir auf einer Studentenparty in Aachen und ich weiß noch, dass ich auf Toilette gegangen bin. Und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich außerhalb der Disco war, mich in Aachen überhaupt nicht auskannte und meine Kumpels waren alle schon weg und irgendwie habe ich die dann glücklicherweise noch wiedergefunden. Okay. Aber ansonsten probiere ich es immer eigentlich, wenn ich es merke, es driftet langsam ab, dann schon ein bisschen in Grenzen zu halten.
Also ich bin ja der Meinung, dass der Filmriss eine Erfindung der Menschheit ist, um einfach nur peinliche Momente zu vielleicht auch selbst, also zu überspielen und zu verheimlichen und Peinlichkeiten dann ein bisschen zu entkräftigen,
indem man einfach
sagt, ich weiß es nicht mehr. Also
Zeiten von Smartphones ist das ja auch Geschichte.
Ja, also gut, dass es passiert ist ja dann oft nicht die Frage, weil ja viele gesehen haben, dass es passiert ist, aber die Ausrede ist ja meistens, oh, ich weiß gar nicht mehr, was gestern passiert ist. Ich habe keine Ahnung mehr.
Und wenn du das 4-mal gesagt hast, dann fangen die Leute an, dir das auch zu glauben. Ja, du musst kann ich nur allen Leuten sagen, wenn ihr irgendwas Peinliches erlebt habt, dann ersten 2-mal belächeln, ihr müsst konstant dabei bleiben. Immer sagen, ich weiß da wirklich nichts mehr von. Beim 4., 5. Mal, dann glauben die Leute das auch. Nicht einknicken.
Ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja sehr spät mit dem Trinken angefangen. Also ich bin jetzt 30, ich habe, glaube ich, bis zu meinem 22. Lebensjahr kein Alkohol getrunken. War da auch ein bisschen vorgeprägt durch Vorfälle im Familien- und Bekanntenkreis, wo er dann wirklich auch ein bisschen falsch getrunken wurde und ein bisschen zu viel, wo es halt wirklich ins Auge ging und schlecht ausging, hatte ich immer so ein ganz gespaltenes Verhältnis zum Alkohol. Und irgendwann habe ich mir aber dann gedacht, es bringt ja nichts. Bloß weil jetzt, nee, es bringt ja wirklich nichts, also jetzt im Ernst auch. Warum? Ich meine, klar, wenn jetzt jemand mal einen Autounfall baut aus seiner Familie und stirbt, dann fährst du ja trotzdem noch Auto. Das ist ja Quatsch. Und habe dann einfach mal beim Fußballtraining freitags war es immer so, es war Training, alles in den Sportheim. Ich habe eine Cola bestellt, der Rest ein Bier. Und dann hat jeder am Schluss 3 Bier gehabt und dann hieß es, wo geht man hin? Und ich musste fahren. Und dann bin ich irgendwann einfach mal freitags in den Sportheim und habe selber 3 Bier reingeknallt. Dann ist halt keiner mehr weggegangen, halt, weil es keinen Fahrer mehr gab. Und gut, die haben auch gereicht, die 3 Bier. an dem Abend. Und dann habe ich mich so langsam so
rangetastet, ne?
Rangetastet. Man rutscht da also auch wirklich rein, wie bei allem. Das ist wie, ich rauche ja nur auf Partys. Das können so wenige Menschen. Ich beneide diese Leute so, die ganze Woche nicht rauchen und wenn sie mal was trinken, dann eine Schachtel wegwarzen und dann wieder einfach nicht rauchen. Das können so wenige Leute und alle, die das Gegenteil behaupten, die lügen, bin ich mir ganz sicher, dass sie sich auch heimlich mal einen anstecken. Aber andere Geschichte. Und mein erster Absturz war dann mit 7 Rigo und 7 Tequila.
Oh, Rigo war noch großartig, ne?
Das war damals so mein Ding. Da habe ich dann erst, das war so mein erster harter Alkohol in Anführungszeichen.
Es gab noch sowas ähnliches. Ach, Smirnoff Eis oder so war das, Smirnoff, ne?
Smirnoff Eis und Rigo, genau. Ah. Eis war dieses milchglasige Getränk.
Genau.
Und Rigo war ja dieses Bacardi mit so leicht grünlicher Flasche. Da war ich großer Fan von und dann bin ich abgestürzt davon. Es war halt auch, du hast halt auch nichts geschmeckt, ne? Das war halt getrunken wie Limo und dann.
Ist der Zucker, ne? Ja.
7 und 7 weggehauen und dann war halt Schicht. Das war mein erster Absturz mit 2,23, aber weiß ich noch alles. Also gar kein Problem. Und dann waren wir in Bulgarien, Abschlussfahrt von der Postklasse, wo ich Abi nachgemacht habe. Und ich bin mit einer Mitschülerin nachgeflogen, 2 Tage später, weil wir quasi nachgebucht haben, erst nicht mit wollten, dann doch noch im Partywagen noch was gebucht haben und Glückshotel in der Nähe und so. Und die hatten schon alle gut gesoffen und hatten uns dann quasi zu so einer Hoteltour von ihrem Hotel mit eingeladen. Und da gab es dann überall so Happy Hour, wo man hinkam. Man war überall nur eine halbe, dreiviertel Stunde und überall gab es Happy Hour. Mhm. Dann erste Kneipe, gab es dann halt 2 Cocktails zum Preis von einem. Jetzt sind da 10 Leute und jeder bestellt 2 Cocktails. Die meisten trinken natürlich nur einen. Mhm. Ach komm, Thomas, trink noch, ne? Da hast du dann in der ersten Kneipe schon mal 5 Cocktails geballert. Vor allem halt dann auch nur so Zeug wie Sex on the Beach und Daiquiri und durcheinander ohne Ende halt. Mm. In der 2. gab es dann irgendwie Schnäpse dazu, also gab es dann 2 Schnäpse für einen, dann hast du natürlich auch mit jedem noch einen mit und ich habe nichts gemerkt, ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe gedacht, die Bulgaren, die verarschen uns doch alle.
Ja, die stehen auch morgen vor deiner Tür.
Die stehen früh auf und füllen das Wasser in die Bacardi-Flasche rein und behaupten dann, es wäre eh original. Ja, und dann ging halt so weiter, 3., 4. Kneipe, dann gab's mal da Bier und da gab's mal da das. Und letzte war dann Disco und da gab's Tequila, ich glaube 2 Stück für 50 Lefra Cent. Also das ist dann irgendwie so ein 25 Pfennig.
Oh.
So 25 Euro Cent, also ganz, also quasi geschenkt. Also da hättest du dich halt wirklich tot saufen können. Das habe ich auch fast gemacht dann. Hm? Ich habe dann, ich glaube, da nochmal 16 bis 18 Tequila getrunken. Und dann weiß ich nur noch, dass ich dem Bruder von meiner jetzigen Frau, der damals bei mir in der Klasse war, mein Handy, meinen Geldbeutel und mein Digicam in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, Game over. Und dann bin ich die Treppe runter in der Disco und da war am Eingang, ging es ins Klo und da war so ein riesen Watz von Türsteher. Und da musstest du 50 Cent bezahlen, dass du aufs Klo darfst. Mhm. Ich hatte ja keinen Geldbeutel mehr. Alles, was mir bis heute fehlt, ist die letzten 3 Stufen Treppe bis aufs Klo. Also ich habe keine Ahnung, warum ich da reingekommen bin. Ich nehme an, er hat mich gesehen, hat gedacht, bevor er mich jetzt voll kurz, soll er lieber aufs Klo gehen.
Dann, das kann gut sein, ja.
Dann, das ist jetzt ein bisschen eklig, aber ich erzähle es trotzdem, wir sind ja hier am Stammtisch. Es gibt nichts Erniedrigerendes, wie wenn du in der Situation bist, dass du brechen und scheißen musst gleichzeitig, aber ein Loch zum Reinmachen hast. Das ist so ziemlich das Erniedrigendste auf der ganzen Welt.
Für was hast du dich entschieden?
Ich war auf den Boden gekotzt.
Oh, okay.
Ja, und dann stehst du da und weißt, also mir hat's halt alles gedreht.
Alles. Aber das ändert doch sicherlich auch deine komplette Einstellung zu diesen Toilettendamen, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt nochmal rausgehst, ohne da was zu geben. Weil du genau weißt.
Ich bin generell, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, sehr dringend orientierter Mensch. Also ich bin da sehr großzügig.
Okay.
Ich will gerade noch die Alkoholgeschichte kurz erzählen, dann können wir ja darüber weiterreden. Das Ende verblieb war, dass ich eine halbe Stunde drin war, mich gedreht habe, Karussell ohne Ende gefahren bin. Also es war einmal Europa-Park Rust und Holiday Park All Inclusive. Und zwar alles, was es nicht gibt. Black Mamba und Hau mich blau. Und ich glaube, in Deutschland hätte ich einen Arzt gerufen. Da hätte ich wirklich gesagt, fahrt mich ins Krankenhaus, Magen auspumpen und der ganze Scheiß. Ja, eine halbe Stunde kamen dann also 2, 3 Jungs von der Klasse und die haben dann für mich so ein bisschen alles geregelt. Der eine hat geputzt, der andere hat den Türsteher besänftigt und irgendwie haben sie mich dann da rausgebracht und ins Hotel gebracht. Dann war es so, dass die Mitschülerin von mir, die auch dabei war, dass die auch sehr viel getrunken hatte. Selbe Problem wie ich hatte. Und dann musste ich nochmal mich übergeben im Hotel und sie war aber auf dem Klo und hat sich auch übergeben müssen. Da habe ich an die Tür geklopft, mach auf, geht nicht, geht gerade nicht. Da bin ich raus und habe vom Balkon raus runtergekotzt. Und zwar 7 Stockwerke. Oh, Eingangsbereich war so ein Glasdach. Und da stand halt wirklich 2 Securities vorne dran und es hat einfach nur Flatsch gemacht. Ja, das war wirklich ein krasser Absturz. Und seither, ich kann auch keinen Tequila mehr trinken jetzt seither. Also ich könnte noch trinken, aber ich habe echt Ekel davor.
Ich bin mir sicher, wenn du das von unten aus Sicht der Security gefilmt hättest, das hätte den einen oder anderen Klick auf YouTube bekommen.
Ja, so ein Millionchen wäre da schon drin gewesen, ja.
Ich denke auch, aus dem 7. Stock so ein schöner Schwall darunter. Ja, schönen Gruß auch an alle Hörer, die momentan hier beim Essen sind oder gleich noch mit der Familie essen gehen wollten.
Ja, ganz ehrlich, damit muss man rechnen, wenn man die Stammtischphilosophen hört, ja?
Ich denke auch.
Da brauchen wir uns auch gar nichts vorzumachen. Das wird auch sich in den nächsten Folgen nicht bessern. Da wird auch das eine oder andere Fäkalwort mal fallen, finde ich. Das ist auch völlig okay. Das ist am Stammtisch nicht anders. Wir sind Stammtischphilosophen und deswegen muss auch bei uns dann mal das ein oder andere Wort in diese Richtung drin sein.
Es muss raus.
Es muss raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Trinkgeld war noch so ein Thema. Bist du ein guter Trinkgeldgeber?
Trinkgeld gebe ich schon. Ich bin ja kein Freund von Spenden. Spendest du? Also was heißt Spenden? In dem Sinne, du wirst ja dauernd, jetzt letztens standen wieder Leute hier vorm Edeka und wollten dann für, weiß gar nicht, für was die gesammelt haben, für Tiere in Not oder sowas. Mhm. Wo man dann aber immer in der Zeitung und in irgendwelchen Reportagen sieht, dass das immer irgendwelche zwielichtigen Leute sind, die sich das alles selber einstecken und sowas. Da weiß ich nicht. Also so Bettlern und sowas gebe ich kein Geld. Also irgendwie aus Prinzip so. Weil ich immer denke, da müsste ich, wenn ich einem gebe, dann müsste ich irgendwie jedem geben. Aber so im Geschäft oder was, so Trinkgeld oder sowas, das schon.
Ja, ähnlich wie bei dir. Ich bin beim Trinkgeld sehr großzügig, seit ich Gastroerfahrung selber habe. Mach's aber auch sehr abhängig vom Service natürlich. Also wenn mich jetzt natürlich einer anpflaumt und mir natürlich auch keinen guten Service liefert, im Restaurant zum Beispiel, keine Ahnung, wenn dir die Reklamation auch ihr völlig egal ist oder wenn halt einfach ein Kaffee eine halbe Stunde dauert, obwohl sie halt nichts zu tun hat, dann kriegt ihr halt auch nichts. Punkt. Wenn aber sich einen wirklich einen Arsch aufreißt, wir waren gestern essen, Sabrina und ich haben eine Pizza und ein paar Nudeln gegessen und dann hat der Koch meine Pizza verbrennen lassen. Mhm. Und dann kam es aber auch gleich raus, die Bedienung hat gesagt, ja, gibt ein Problem mit der Pizza und tut uns wirklich sehr leid und irgendwie der Ofen war anscheinend zu heiß eingestellt und keine Ahnung, neue Köchin und was weiß ich was. Hat sich halt tausendfach entschuldigt und hat dann gesagt, ja, und nächstes Getränk geht auf jeden Fall aufs Haus und ich hoffe, das ist okay, aber wenn sie jetzt nichts mehr wollen, ist auch okay. Und dann habe ich gesagt, ja, ist alles gut, komm. Weil ich halt noch 10 Minuten, war halt dann nicht schön, der Sabrina beim Essen zuzugucken die ganze Zeit. Mhm. Aber ist halt dann das. Aber ich meine, wo Menschen sind, passieren Fehler. Pizza gebracht, Cola ging aufs Haus und also das war alles total entspannt. Und dann hat das irgendwie 20,50 Euro gemacht und dann gab's halt 23,50 dann dafür. Ist ja völlig okay. Also ich bin da sehr großzügig. Sabrina auch, weil die auch viel Gastro gemacht hat. Jetzt auch nebenbei beim Bruder im Restaurant. Und es ist einfach fair. Finde ich. Also Menschen, die sich Mühe geben, dir deinen Aufenthalt irgendwo zu verschönern, sollte man das auch würdigen, indem man ihnen einen Euro zusteckt, weil der dir halt nicht wehtut. Ich finde, wenn man irgendwo essen geht und 30 Euro für sein Essen ausgibt, zu zweit zum Beispiel, Essen und Trinken, dann darf der Euro mehr oder weniger nicht wehtun.
Das denke ich auch, Wie gesagt, und die Leute tun ja auch was dafür. Ne? Also wenn dich da jemand irgendwie den ganzen Abend über bedient und die noch das bringen, dann willst du noch Ketchup haben zu den Pommes. Dann das. Also da finde ich, da kann man durchaus was geben. Da sehe ich halt auch eine gewisse Gegenleistung jetzt im Vergleich zu dem Typen, der halt da vorm Real steht und sagt, ja, aber ich bin arbeitslos, ich brauche jetzt hier was Geld für meinen Korn. Ne?
Ganz genau. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich nicht nachvollziehen kann, wo das Geld hingeht. Also ich bin zum Beispiel, wenn ich irgendwie was sammeln würde oder ich hätte jetzt 1.000 Euro bei so einer Quizshow gewonnen, die ich spenden muss, dann würde ich es zum Beispiel an die DKMS spenden, weil ich da weiß, okay, Deutsche Knochenmark spendet Datei. Ich habe da selbst schon mal was quasi gespendet. Da können wir in einer nächsten Folge auch mal gerne drüber sprechen. Das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, glaube ich. Wir wollen ja auch unter den 90 Minuten bleiben, die so die Podcast-Grenze sind. Aber da würde ich hinspenden, weil ich weiß, ich habe selbst schon mal was gespendet da. Ich weiß, damit werden Menschenleben gerettet. Ich weiß, es wird sinnvoll eingesetzt. Da werden Menschen bezahlt, die sich registrieren lassen, um dort quasi Menschenleben zu retten. Und das wäre sowas, da würde ich hinspenden. Oder wenn ich halt natürlich weiß, ich habe jemand hier aus Deutschland, der fährt einmal im Jahr, macht eine Chartermaschine klar, fliegt nach Mosambik und verteilt da Schulbücher und so Zeug an kleine Kinder. Wo ich genau weiß, diese Person führt das aus. Wenn da 2 Stationen dazwischen sind, ist mir das schon wieder viel zu viel.
Ja, was ich habe, ich tue mich halt immer auch ein bisschen schwer, wenn ich jetzt mir überlege, was ich spende 50 Euro für ein Kind in Afrika, damit das einen Fußball kriegt. Und wenn ich mir dann halt schon überlege, okay, von den 50 Euro stecken die sich erstmal 10 ein, wie du schon sagtest, ne? Und dann hier nochmal 5 und bei dem Kind kommen von den 50 Euro kommen irgendwie 5 Euro an.
Ja.
Das, sowas finde ich halt schade, ne?
Ja, ich habe lokal hier mal eine Story geschrieben über eine Frau, die halt wirklich seit 10 Jahren jetzt das macht. Die hat einen Piloten, der sie da unterstützt und der dann regelmäßig eine Maschine chartert und die bringt dann halt einfach ganz viele Spielsachen und ganz viele Klamotten, Kleidung, die halt hier aufgetragen ist und nicht mehr gebraucht wird, aber da drüben, wo sie halt hinfährt, noch einfach hilft, weil viele Leute da nicht mal gescheite Klamotten zum Anziehen haben. Ich glaube, das ist in Mosambik sogar. Muss ich nochmal nachgucken. Und ja, halt auch Medikamente fährt sie dahin und so weiter und so fort. Und da weiß ich halt genau, die fährt in dieses Gebiet, die gibt es da und da ab. Da sind wirklich Menschen in Not. Da ist keine Station dazwischen, die irgendwie da nochmal 10 Euro abzieht pro 50 oder so. Nicht, ich weiß, die macht es, diese Frau macht es, weil sie helfen will und sie hilft auch. Dann kann ich mich da auch abbringen, mal was zu spenden. Aber ich wüsste da zum Beispiel auch nicht, was ich Greenpeace jetzt... Klar, Greenpeace ist was für Tiere oder für Umwelt oder WWE zum Beispiel, WWF, Entschuldigung, WWF ist Tierschutz, aber was machen die damit?
Hast du mal diese Reportage gesehen über den WWF?
Ja, also es gibt eine sehr, sehr interessante Doku, die den auch gar nicht so in so ein gutes Licht rückt. Ne?
Gar nicht so ein gutes, ist noch ziemlich nett das ausgedrückt. Dass
mit der Kohle quasi wiederum da mehr kaputt gemacht wird, als gut gemacht wird.
Ganz genau, also das ist wirklich, wenn das irgendwas mit dem Tiger, WWF, gibt einfach mal Google WWF Tiger Reportage ein oder sowas, schaut euch das mal an, wo es dann wirklich auch um Palmöl geht und sowas, also das ist schon ziemlich zwielichtig, aber das sieht man ja auch nicht so hinter den Kulissen, ne? Was da letztendlich dann mit dem Geld passiert und was dann wirklich gemacht wird und ob auch das, was versprochen und auf die Fahne geschrieben wird, großer Umweltschutz und Tierschutz und so, ob das dann wirklich umgesetzt wird.
Ich weiß auch nicht. Ich finde ja, um nochmal zum Trinkgeld zurückzukommen, Man sollte das regeln wie in den USA.
Ja.
Man sollte einfach im Service wenig bezahlen. Also es wird ja im Service eh schon nicht viel bezahlt, aber in den USA ist ja nochmal ein ganzes Stück weniger. Da kriegt er halt eine Bedienung einfach nur $5 pro Stunde, aber weiß halt auch genau, wenn sie einen guten Service macht, macht sie halt nochmal 10 bis $15 Trinkgeld in der Stunde. Und $20 ist halt schon wieder ein guter Stundenlohn. Und hier in Deutschland gibt es halt 7,50 für eine faire Bedienung. Also wenn du einen fairen Arbeitgeber hast, kriegst du vielleicht 8 oder so. Und dann hast du aber, wenn es dumm läuft, auch mal wirklich 8 Tische am Abend, die dir nichts geben. Also ich habe von Sabrina schon Geschichten gehört mit 79,90, wo halt dann der 10 Cent draus gegeben wurden wieder. Und okay. 20 Euro natürlich noch, ne, auf den Huni.
Ja. Also in den USA ist es halt auch oft so, dass diese Servicepauschale halt schon direkt mit drin ist. Das heißt, die rechnen dir direkt 15%, ich weiß gar nicht genau, 15% oder sowas, rechnen die dir eh schon direkt mit drauf. Du hast aber natürlich jederzeit auch noch die Möglichkeit, darüber hinaus nochmal, also wenn dann als Beispiel die Rechnung inklusive der 15% ist, dann halt $24, dann gibt natürlich trotzdem dann noch 25, das kommt dann halt nochmal mit oben drauf, aber du hast halt nicht die Idioten, die dann wirklich bei 79,90 sagen, 80, stimmt so, ne?
Genau. Ich habe gehört, in Italien zahlst du für jeden Teller 1 Euro Tellergebühr oder sowas, habe ich mal gehört.
Das weiß ich nicht, war längere Zeit nicht mehr in Italien.
Habe ich auch noch irgendwo gehört, ich glaube in irgendeinem Podcast, das muss ich aber auch jetzt lügen, wo ich es gehört habe.
In Köln soll ja jetzt Steuer bezahlt werden für Schlangen, also wenn du anstehst.
Wie meinst du das?
Clubs zum Beispiel, also Diskotheken, die eine gewisse Schlange haben, sollen für diesen Platz Steuern zahlen oder auch bei Konzerten, wenn da halt bekannt ist, okay, bei der Köln Arena, da stehen so und so viele Leute an und die stehen halt auf Stadtboden quasi an, dann sollen die dafür die Veranstalter Steuern zahlen.
Weil die da Müll hinwerfen und weil die da laut sind und so, oder wie?
Weil die Stadt kein Geld hat.
Ja, einfach so. Jetzt.
Einfach so, einfach.
Weil sie einen Grund brauchen, da
ganz genau,
zu verdienen.
Ja.
Ja, relativ wahllos eigentlich, ne?
Deswegen, das war ja auch, aber glaube ich, der ausschlaggebende Grund auch, warum die Stammtischphilosophen als online dann angeboten, weil wenn die jetzt alle bei euch dann ständen, das hätte ja wahrscheinlich auch die Kosten in die Höhe getrieben, oder?
Das ist gut möglich.
Ja.
Ja. Ich sehe hier gerade, der Holgi, das ist übrigens ein sehr bekannter Podcaster, bekannt von Vrindt, W-R-I-N-T zum Beispiel, und von Not Safe for Work. Der hat es im Podcast erzählt und hat auch geschrieben, Tellergebühr zahlt man in Italien, weil es nicht üblich ist, Trinkgeld zu geben. Das heißt, du kriegst dann quasi auf den Teller Euro-Kosten eingerechnet, die dann automatisch an die Bedienung gehen.
Mhm. Okay, ja. Das ist ja auch das dann so abzurechnen.
Ja, aber ich finde immerhin noch, ich bin ja immer noch, ich glaube immer noch ans gute Menschen. Man müsste aber damit anfangen einfach. Das ist wie bei so vielen im Leben. Es ist, man müsste es halt einfach mal machen.
Einer muss es machen, ne?
Der muss anfangen damit, ganz genau. anfangen und aufhören ist Stichwort. Wir haben ja noch ein paar Minütchen, aber bevor wir uns jetzt nochmal in irgendwas verrennen. Hast du was, worüber du noch sprechen willst? Hat dich was bewegt diese Woche? Hat dich was gefreut? Warst du traurig?
Ich überlege gerade, also der Felix hatte ja, glaube ich, vorhin in die um nochmal den Bogen zu Olympia zu machen, hatte ja noch hier in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, dass wir doch vielleicht noch hier über die Rudermädel, das Rudermädel sprechen sollten mit ihrem Neonazi-Freund.
Die Frau Trigala.
Trigala, genau.
Trigala. Ja, das ist so eine schwierige Sache. Ne? Das ist so ein Ding wie fast so ein bisschen wie die Beschneidung letzte Woche. Nur dass ich nicht so gut involviert bin. Grundsätzlich ist es ja erstmal jedem selbst überlassen, mit wem er zusammen ist, finde ich. Und du weißt ja auch gar nicht, wie viele der anderen Athleten privat irgendwas machen, was eigentlich nicht so ganz okay ist. Ich meine, wer weiß denn schon, ob nicht irgendein Athlet daheim seine Kinder schlägt oder ob nicht irgendein Athlet daheim vielleicht irgendwelche Nazi-Flaggen an der Wand hängen hat. Das weiß man ja alles gar nicht.
Oder Kinderpornos guckt.
So, genau. Jetzt ist sie erstmal mit einem zusammen, der offenbar, so war es ja am Anfang, der Kinderpornos schauen ist ja noch so ein krasses Ding, der offenbar am Anfang, als sie zusammengekommen sind, noch in der MPD sehr aktiv war. Landtagskandidat für Rostock und so weiter. Damit hat sie ja erstmal aktiv gar nichts zu tun. Sie liebt ja erstmal nur jemand. Ist zumindest meine Auffassung davon. Wenn sie jetzt aktiv Wahlkampf für ihn betreibt und ihre Position als Sportlerin dadurch benutzt, dann finde ich schon wieder grenzwertig. Die andere Sache ist, dass die MPD halt keine verbotene Partei ist. Auch wenn ich dafür bin und wenn ich keine Nazi-Arschlöcher in Deutschland brauche, die MPD ist einfach eine Partei. Und de facto ist sie deswegen mit einem Politiker zusammen. Also ich möchte hier auf keinen Fall rüberkommen, als ob ich das gutheiße, dass irgendjemand mit irgendeinem Nazi-Arschloch liiert ist. Aber Fakt ist, sie hat eigentlich im Endeffekt nur einen Politiker als Freund. Das ist meine Meinung.
Das, was so ein bisschen das Problem ja auch, glaube ich, wurde oder was man dann halt vorgeschoben hat, ist, dass sie ja auch über die Sporthilfe da besondere Konditionen, einen Leasingwagen hat, der halt irgendwie auch gesponsert wird. Und da ging es dann halt auch darum, dass er ihn ja dann auch mitbenutzt hat und dann würden quasi Steuergelder ja hier für die NPD und was draufgehen. Aber muss ich sagen, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist ja auch nicht verboten. Natürlich finden wir das beide nicht gut, aber letztendlich, sie macht sich da ja nicht strafbar oder was auch immer. Also es ist ja so, als wenn man jetzt sagen würde, ja hier und unser, ja gut, du kannst nicht 1:1 vergleichen, aber unser Radfahrer, der wirft Batterien in die Biotonne. Ja. Das ist natürlich ein bisschen weiter hergeholt, aber es ist ja jetzt wirklich dann auch nichts Verbotenes. Deswegen, dass man jetzt wirklich, ich glaube, da hat auch keiner mit gerechnet, dass die Medien sich dann so da drauf stürzen, oder? Dass das wirklich so eine Woche und man hat ja schon fast wie bei den Fußballern sie dann am Flughafen abgeholt, wo sie gelandet ist und interviewt und das war ja Wahnsinn.
Das ist ein bisschen arg krass alles. Also ich kann es nicht gutheißen, aber man hätte halt auch vorher einfach mal die Lebenssituation diverser Athleten einfach auch checken können. Ich meine, die ist jetzt nicht erst eine Woche vor dem Spiel mit ihm zusammengekommen und da hätte man vielleicht auch vorher sich schon mal Gedanken machen können, nimmt man so jemand mit oder lässt man sein, um nicht erst dann bei Olympia dieses Fass aufzumachen, finde ich. Und ja, also jetzt.
Wobei sie ja jetzt auch in ihrer Pressemitteilung wohl oder ihr Anwalt gesagt hat, dass das gar nicht, also er ist gar nicht mehr und er ist jetzt unpolitisch, was auch
genau,
immer.
Genau, ja. Ist ja auch alles sehr grenzwertig. Was der da hinter den Kulissen noch unterstützt und alles, das weiß man ja natürlich so alles.
Das weiß man nicht, genau. Also das wird wahrscheinlich für uns, wenn wir uns da kein abschließendes Bild bilden können, einfach weil wir da auch, glaube ich, in der Materie jetzt zu wenig wissen. Ich glaube, das muss sie ein bisschen mit sich ausmachen, mit wem sie da zusammen ist.
Genau. Ich finde es aber halt lächerlich, jemand dann quasi aus anderen Sachen einen Strick zu drehen. Ich meine, grundsätzlich war ja die Anschuldigung, sie ist mit einem MPD-Mann liiert und die kann deswegen nicht Deutschland bei Olympia vertreten. Aber wie gesagt, es ist ja erstmal vom Gesetz her kein Verbrechen, mit einem Politiker zusammen zu sein. Also wurde dann dieses Dienstwagen-Scheiße da ausgegraben. Das ist genauso wahllos wie dann, ich habe schon den Namen von unserem Bundespräsidenten, von unserem ehemaligen vergessen.
Wulff.
Wie peinlich. Wie bei Wulff dann plötzlich diese ganzen Debatten da mit Privatkrediten und mit Nutzung von irgendwelchen Sachen und irgendwie übernachtet und Geld dafür bezahlt oder kein Geld dafür bezahlt. Das war noch alles schon vorher bekannt. Das wurde aber nur da ausgegraben, weil es da halt mehr Wellen geschlagen hat.
Hast du aktuelle Bilder von ihm gesehen?
Von Christian Wulff?
Ja.
Ich wollte jetzt nur Christian nochmal sagen, dass ich nicht ganz so gut verstehe. Nee, aber ich könnte es mal googeln, weil ich darf ja heute ohne trinken.
Er sieht, also beim ersten Gedanken habe ich gedacht, oh, der hat Krebs oder sowas. Der hat ja, ich weiß gar nicht, 12, 13 Kilo abgenommen.
Echt?
Also auf den ersten Blick hätte ich ihn jetzt noch nicht mal zwingend erkannt.
Oha.
Er sieht wirklich krass aus.
Oh ja, hier, sehr alt geworden, gell?
Ja. Das da hat auch geschrieben, dass er überhaupt nicht gut, also nicht schlafen konnte und dass ihn das alles jetzt so belastet und runtergezogen hat.
Der könnte auch ein schönes Leben haben, der kriegt doch seine Kohle jetzt ohne Ende.
Hat jetzt 200.000, ne?
Ja, hat genug Asche im Endeffekt.
Jedes Jahr.
Gechillt Rente zu machen, also der müsste eigentlich gut gehen. Da würde ich halt bei Schöne irgendwie so ein Bergdorf in Italien mich zu setzen oder irgendwo, wo es schön warm ist. Das Ganze ja, wo mich nicht jeder kennt.
Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass gerade so als Politiker, wenn da halt so, man kennt's ja auch aus den USA, so Leute, die dann dir halt den Wahlkampf finanzieren, die dich dann auch mal in das ein oder andere Amt reindrücken und dann vielleicht auch denken, okay, der ist jetzt mal 8 Jahre Bundespräsident und dann bist du es auf einmal nach 8 Monaten nicht mehr, dass die vielleicht auch nicht mehr so gut auf dich zu sprechen sind, wenn die dich halt finanziell gut unterstützt haben.
Das mag wohl natürlich wahr sein.
Ich könnte mir denken, das hat ihm vielleicht eher schlaflose Nächte bereitet, dass der ein oder andere ihm dann privat nicht mehr so gut gesotten war.
Da hat der Olle Schröder alles richtig gemacht, der jetzt bei Gazprom fett im Vorstand sitzt.
Der hat alles richtig
gemacht. Der hat alles richtig gemacht. Ja. Schön Deutschland, den Karren Deutschland vor den Dreck, in den Dreck gesetzt und dann nach Russland hier schön abgehauen. Aber gut. Wer auch noch nicht so gut in der Öffentlichkeit ankommt, ist dieser Typ, der die Bierflasche geworfen hat. Hast du es mitbekommen?
Oh, ich hab
nämlich noch 2 Olympiazoden, dann können wir ja langsam mal Feierabend machen. Die eine ist nämlich dieser Typ, der, also du hast ja mitbekommen, oder?
100 Meter Lauf. Beim Lauf an sich nicht gesehen.
Ich habe es sofort gesehen.
Ja, okay. Ja. Ich war so fasziniert, ob Bolt auch wirklich jetzt hier nicht wieder einen Fehlstart hinlegt, dass ich das hinten drauf gar nicht geachtet habe.
Und das Geile ist ja, ich muss nochmal googeln, es ist eine Athletin, die neben ihm stand, hat ihn dann quasi mit irgendeinem Judo-Griff überwältigt und festgehalten.
Jüngste Medaillengewinnerin.
Genau. Das ist ja so geil, also der hat halt Pech und da gab es so ein Bild, wo er dann quasi von 80 Kameras da irgendwie, als wäre er der Riesen und er ist weggerannt, wie so schnell wie Usain Bolt, glaube ich.
Okay.
Ja, sie ist Judo-Bronzemedaillengewinnerin, ganz genau, Edith Bosch aus Holland.
Holland.
Ja, Edith Bosch aus Holland. Ja, und die andere Zote ist, hast du mitbekommen, dass die ägyptischen Leichtathleten oder die ägyptischen Athleten an sich gefakte Trainingssachen haben?
Was?
Ja, die haben irgendwelche Trainingsanzüge, auch da muss ich nochmal googeln, ob ich ein Bild finde, wo wirklich Adidas und Nike-Logo auf einem Anzug drauf sind.
Oh, wie grandios ist das denn?
Und die haben sich halt total beschwert, weil die anscheinend ein Vermögen selbst reinstecken mussten. Und halt deswegen ziemlich gepisst sind, weil sie irgendwelchen Scheiß anhaben und gesagt, wir hätten lieber weiße und Hemden und eine schwarze Hose angezogen und ich habe hier eine Meldung. Moment.
Das habe ich noch nicht gehört, aber das ist wirklich schon.
Diese Pop-Up-Werbung, ich könnte so kotzen. Okay. Die lese ich noch vor. Mhm. Eine Überraschung erwartet die ägyptischen Olympioniken. Die Tasche hat vorne ein großes Nike-Logo und die Reißverschlüsse sind für Adidas. Wieder die Synchronschwimmerin Yoma Kalaf, nachdem sie ihre Ausrüstung in Augenschein genommen hat. Nun flog auf, dass alle ägyptischen Athleten für ihre Mission London mit Nike-Fälschungen ausgestattet wurden. Ob Trainingsanzug, Schuhe und Shirt, also ich meine, für so einen 100-Meter-Läufer ist jetzt auch nicht so ganz unwichtig, ob Originalschuhe oder Fälscher. Eigentlich hätte man von General Mahmoud Ahmed Ali, dem Präsidenten des ägyptischen Komitees, eine Entschuldigung oder wenigstens eine Ausrede erwartet. Aber der Typ am Souk im Kairo hat bei Allah, dem Allmächtigen, geschworen, dass alles echt ist.
Oh Mann.
Doch in Wahrheit sagt er, mit Blick auf die schwierige ökonomische Situation in Ägypten haben wir uns für einen chinesischen Hersteller entschieden. Und sinngemäß zitiert, mein Gott, Dinger kann doch eh kein Mensch unterscheiden.
Das ist wirklich schon krass.
Die Sache hat jedenfalls einen Haken, deshalb fordert Nike die Ägypter dazu auf, sofortige Aktionen einzuleiten. Unter Kontrolle halten die Herren der Ringe vom IOC gerne, das ist ein anderes Olympiaspieler jetzt, aber es ist halt Weltklasse. Wie willst du denn da wettbewerbsfähig sein? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das gerade in diesen Staaten, glaube ich, versackt auch einfach mal so ein bisschen Geld an komischen Stellen und die kriegst du auch vom IOC kriegst du da wahrscheinlich auch unendlich viel Geld. Was heißt unendlich viel, aber jedes Teilnehmerland wird ja wahrscheinlich auch so und so viel Geld kriegen, einfach was aufgeteilt wird. Und ja, da kann man natürlich auch sich den 15. Dienstwagen kaufen oder man kann seinen Athleten ordentliche Sachen kaufen.
Ja, mit einem Firmenlogo drauf vielleicht sogar nur. Ja.
Vielleicht haben die gedacht, doppelt hält besser, doppelt läuft schneller oder so.
Das ist doch Wahnsinn.
Alle haben nur Adidas oder Nike und hier machen wir einfach beides drauf.
Der Typ am Souk in Kairo hat bei Allah, dem Allmächtigen, geschworen, alles echt ist.
Also wenn jetzt noch ein Apple-Logo drauf wäre, ja, dann...
Vielleicht haben die einfach nur den krassesten Werbevertrag aller Zeiten abgeschlossen mit Nike und Adidas.
Boah, das wäre natürlich ganz schön gewitzt.
Genau. Hast du noch zum Ende noch eine Empfehlung, Podcast, Buch, Film? Du warst, glaube ich, in diesem TED, ne?
Ich war in diesem TED am Sonntag. Und es gab natürlich auch den einen oder anderen, der entsetzt rausgegangen ist. Ich denke mal, das waren dann so die Eltern, die gedacht haben, süßer Teddy, gucken wir uns mal an. Er ist ab 16 und ich hatte mir kurzzeitig überlegt, ob ich mit meinem kleinen Bruder reingehen soll. Der ist 11 und ich war froh, dass ich es nicht gemacht habe. Also die Wörter soll er noch nicht kennen.
So wie er.
Ja, doch. Ja, ich will jetzt noch nichts verraten, aber der Teddy hat es schon faustdick hinter den Ohren. Und da werden schon die ein oder anderen obszönen Gesten oder auch Aussprüche getätigt. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Hat mir gut gefallen. Sind halt schon viele Sachen in den Trailern drin. Ich hatte mir vorher halt mal, ich glaube, es gibt in so einem 3 Trailer oder so, die halt auch alle ein bisschen unterschiedlich geschnitten sind. Ja, also so 60-70% der Jokes kann ich dann halt schon aus den Trailern. Aber ansonsten auf jeden Fall anschauen. Gerade mal auch, ist einfach wieder eine neue Idee, ne? Gerade in der Kinosaison, wo eigentlich nur noch Teil 2, 3 und 4 von irgendwelchen Sachen kommen, einfach mal wieder was anderes. Und ja, hat mir gut gefallen. Mark Wahlberg ist ja jetzt auch nicht irgendwer, ist ja doch einer der besseren Schauspieler. Und hier Mila Kunis ist auch ganz schnucklig anzusehen.
Ja, das wäre so meine zweite Wahl nach Sabrina. Ich finde, die hätte mich verdient.
Ja.
Die hätte mich verdient, doch.
Aber die ist doch ganz nett auch. Und also wie gesagt, Ted kann man sich auf jeden Fall anschauen, der macht Spaß.
Willst du noch drei, vier von den Wörtern sagen, dass ich die vertecken kann, dass ich mir im Google-Ranking ein bisschen hochsteigen, wenn Perverse anfangen zu googeln?
Ich weiß nicht, ich glaube, ein Spruch war irgendwie, da ist der, ist Ted ist beim Bewerbungsgespräch und probiert halt alle Möglichkeiten, diesen Job nicht zu kriegen und sagt dann zu dem Vorgesetzten, der das Vorstellungsgespräch macht, ich habe Mundgeruch, weil ich vorhin deine Mama geleckt habe. Oder irgendwie sowas in der Art. Also es geht schon derbe da auch zu.
Da ist das Niveau unter der Gürtellinie und auch weit darunter im Keller begraben.
Ganz genau.
Der Gürtel ist im Keller begraben und das Niveau ist unter der Gürtellinie. Deine Mutterwitze, immer wieder schön. Zum Schluss will ich noch erzählen, ich habe diese Woche den Film Ohne Limit gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ist das, wo der diese Tabletten einschmeißt?
Genau, sehr interessanter Film. Also hat mir persönlich sehr gut gefallen. Er trifft quasi da seinen Ex-Schwager, der eben dann so ein bisschen das aufschwatzt, so ein Medikament, wo das Hirn quasi, das ja nur 20% Leistungsfähigkeit wirklich abrufen kann. 100% packt er Schriftsteller erfolglos und plötzlich geht alles total einfach. Und wie es halt so ist, der Schwager wird umgebracht, er findet dann die Leiche dort und findet dann so eine riesen Vorratsmenge an diesen Medikamenten. Bradley Cooper ist der Hauptdarsteller, der dann eben dieses ganze Ding da macht. Und er geht dann auch an die Wall Street und macht Motzkohle. Robert De Niro nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche und das Ganze wird dann aber noch ziemlich verzwickt, weil er wird verfolgt von irgendwelchen Russen und wo er sich Geld geliehen hat und dann irgendwelchen Leuten, die auch diese Medikamente haben wollen. Und sehr interessant und auch hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil es auch natürlich interessant wäre, würdest du so ein Ding nehmen? Das ist die große Frage, die ich dir zum Abschluss stellen würde. Würdest du eine Tablette nehmen? Vielleicht auch, wenn du die Risiken und Nebenwirkungen kennen würdest, die dein Hirn um 100% auf 100% pusht von 20 oder sagst du, so wie es jetzt ist, ist es doch ganz schön.
Ich glaube, der Film, wenn man den geschaut hat, ich glaube, dann möchte man das nicht mehr nehmen, weil man auch einfach sieht, ich glaube, man möchte gar nicht diese volle Leistungsfähigkeit des Kopfes haben. Ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir ein bisschen doof sind.
Genau, also ich würde es, glaube ich, probieren, wenn ich wüsste, es gibt genau eine Tablette davon und man wird nicht abhängig.
Ja, das ist aber jetzt schon so viel, wenn und hätte.
Ja, das ist klar, das ist dieses Never Say No Trend. Twice, es ist ja bei vielen so, ich glaube, ich würde auch alle Drogen einmal probieren. Einfach mal, um es mal erlebt zu haben.
Das wäre vielleicht ein Konzept hier auch für die Stammtischphilosophie.
Nächste Woche Koks, übernächste Woche Heroin.
Schick doch einfach mal was ein. Stammtischphilosophie.de ist die Seite.
Da steht was drin, Adresse und so, im Impressum.
Ihr könnt auch die Tabletten zum Beispiel unterschiedlich markieren. Eine blaue, eine rote. Ihr könnt auch, eine ist dann zum Beispiel hier einfach nur Smarties und die andere ist wirklich was hartes Zeug. Und der Felix und der Thomas wissen dann halt nicht, was ist.
Wir können ja Ratio Farm Roulette spielen.
Also das wäre doch schon eine gute Idee, finde ich.
Nächste Woche Ratio Farm Roulette bei den Stammtischphilosophen. Dennis, mir hat es riesen Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Du hast den Felix sehr würdig vertreten. Und ich glaube, du bist jetzt auch offiziell in unsere Philosophen-Ecke aufgenommen. Gerne wieder gesehen, gerne wieder gehört. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich mich wieder sehr freuen würde, wenn wieder mal ein bisschen was geschickt wird, wenn wieder mal ein bisschen ein paar Kommentare kommen.
Du hast noch nicht den Hirsemann erwähnt. der ja auch wieder kommentiert hat.
Ja, dann überlasse ich dir schon mal jetzt quasi so ein Vorschlusswort. Dann gucke ich mir noch schnell den Kommentar von Hirsemann an. Lese ich noch vor. Hast du sehr gut aufgepasst, Dennis.
Sehr gut mitgedacht. Ne? Ja, ich bedanke mich auch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, Hörer und Hörerinnen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann hat es euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Konnte leider hier nicht mit Dirty Rolando und ähnlichen Sachen glänzen. Aber ich lerne, ich höre dem Felix weiterhin zu und mal schauen, vielleicht in einer der nächsten Folgen dann auch mal mit dem Felix zusammen, je nachdem, wie seine zickige Alice-Diva hier mitspielt. Mhm. Und naja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht, einiges auch hier wieder gelernt. Adidas und Nike auf einer Tasche. Ich werde morgen direkt losgehen und probieren, das zu bekommen. Ich bedanke mich.
In Kairo bei den Pyramiden ein Euro.
Ein Euro.
Ein Euro. Du bedankst dich, genau. Ich bedanke mich tausendfach bei dir, weil es wirklich sehr schön war, dass du auch so kurzfristig mitgemacht hast. Abschließend der Kommentar vom Hirsemann zur letzten Folge. Der Titel schien zwar, also Beschneidungshandicap, scheint zwar ein bisschen zu verwirren, jedoch war der Inhalt des Podcasts von Klarheit geprägt. Hat mir sehr zugesagt, auch wenn ich kein Olympia gucke. Hat mir der Olympiateil sehr viel Spaß gemacht, da man auch einiges lernen konnte. Auch das WM-Millionärspiel, da möchte ich nicht mehr drüber sprechen. Das war sehr peinlich, empfand ich als sehr unterhaltsam. Und das andere ebenfalls top. Weiter so, Jungs, ihr macht die Podcasts echt klasse. LG Hirse, vielen Dank. Und mich würde es freuen, wenn das nächste Mal noch ein Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster neben dir und dem Hirse kommentieren würden. Wenn bei iTunes noch, da haben wir, glaube ich, jetzt 8 positive Bewertungen mit 5 Sternen, ein paar mit Kommentar. Würde mich sehr freuen. Klick auf den Flatter-Button, haben wir jetzt auch ein paar bekommen. Kann auch nie schaden. Vielen Dank im Voraus. Und ja, Ich schließe jetzt ab sofort die Podcast, habe ich gerade eben beschlossen, mit einem Trinkspruch. Deswegen heute mein Trinkspruch. 2 Schwiegermütter gingen baden in einem See bei Berchtesgaden. Die eine ist darin versoffen, von der anderen wollen wir es hoffen. Tschüss.